Aber ihr versteht mich gut, ne? Also, weil mein Ausschlag jetzt nicht so groß ist, aber ihr versteht mich.
Ja, und für deinen Ausschlag kann ich nichts.
Und mein Ausschlag ist, glaube ich, auch nicht so groß, oder? Nur Tobis Ausschlag ist groß.
Also ich weiß nicht, mein Ausschlag.
Nur Tobi hat einen großen Ausschlag.
Genau. Witzig.
Findest du? Gut.
Oh ja.
Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Und der Franchise, die kurz vor dem Start in die nächste Perfect Season steht. Und wir hatten Spaß in der Vorbereitung, das merkt ihr jetzt gerade vielleicht. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier vermutlich nicht nur alleine, sondern ich mache das auch mit Tobi. Moin Tobi.
Wunderschönen guten.
Und ich mache das natürlich auch mit Micho. Moin Micho.
Hallo.
Wundervoll. Schön, dass wir wieder zu dritt am Stissel-Popissel sind. Eigentlich habe ich ja, also erstmal möchte ich mich für meinen Wortbruch entschuldigen, ja, weil ich ja gesagt habe, diese Woche gibt es keinen Dolphins Drive, sondern das AFC East Special. Aber hey, die Gangrene Germany meinte mir ja schön in die Parade zu fahren und dann spontan das Ganze umzulegen. Ja, also beschwert euch gerne auf Twitter bei der Gangrene Germany. Ja, keine Ahnung, unter dem Hashtag wir haben nicht ewig Zeit. Ja. Schreibt da schöne Beschwerde, ja. Dass es ja nicht sein kann, dass ihr uns heute wieder zuhören müsst, diese Zumutung. Und ich fange jetzt dann auch einfach mit der Twitter-News an, weil es gibt auf Twitter jetzt auch so ein komisches Profil, das nennt sich Dolphins Drive Podcast. Und den Dolphins Drive Podcast könnt ihr dementsprechend auch abonnieren. Ja, also endlich ist es soweit, der Dolphins Drive hat seinen eigenen Twitter-Account. Mal gucken, was da noch so von kommt. Und ja, also da werdet ihr mit Informationen zugeschmissen bei unserem Podcast von uns alleine. Also wir werden das, denke ich, dann irgendwie alles miteinander noch verknüpfen und der teilt den und so weiter und so fort. Also eigentlich will ich nur sagen, dass es uns jetzt auch Twitter gibt. Als Podcast dürft uns gerne folgen. Und euch dann noch die ganze Woche dürft euch dann beschallen lassen von uns. Ist das nicht geil?
Es ist herrlich, es ist wunderbar. Vor allen Dingen, weil die ersten Follower, die wir hatten, tatsächlich dann die Jungs von der Gangrene Germany waren. Das fand ich sehr bemerkenswert. Die sind da in der Gegnerbeobachtung und in der Gegneranalyse anscheinend sehr weit und ganz vorne mit dabei.
Ja, also nachdem sie uns da letztes Jahr vom Bus geschmissen haben quasi, erwarte ich auch nichts anderes. Ne? Also wir haben schon 10 Follower. Ich bin jetzt gerade mal bei unserem Profil. 10 Follower.
Uhu.
Also ich denke mal, nach Freitag sind das ja wohl 110 Follower.
Ich gehe davon aus, ja.
So. Ne? Also ihr da draußen, caring is sharing. Und das wollte ich jetzt auch mal gesagt haben. So, ersten Strich hier auf meiner Liste. Die Liste ist heute extrem lang. Twitter ist fertig. So, kommen wir zu den News. War das ein cooler Sound?
Ja.
So sollten wir einführen.
Sehr gut.
Ja, an dem Soundboard müssen wir tatsächlich noch arbeiten.
Genau. Stimmt eigentlich, kann man das... Oh ja, egal. Ich bin nicht fokussiert genug. Hört auf damit. Lenk mich nicht ab. So, wo sind wir denn letzte Woche aufgehört in der Cut- und Zeilenliste? Hier. Xavier Howard ist reinstated, das hatten wir noch drin.
Ja.
Also für die letzte Woche nicht gehört haben, hört euch die letzte Folge an, weil da erfahrt ihr, dass Xavier Howard nicht mehr auf der Covid-Liste ist.
Ja. Trainiert auch voll mit jetzt übrigens wieder.
Hashtag Spoiler Alert. James Crawford Linebacker haben wir gecuttet. Den James Crawford. Ja, Micho, was hast du empfunden, als du davon erfahren hast?
Der war bei uns? Ja.
Das war die Reaktion. Seitdem ich jetzt vor einem Jahr, glaube ich, habe ich mit Twitter angefangen, also so aktiver. Ich bin ja nur so ein Twitter-Guy. Und tatsächlich, die ersten Reaktionen waren so, oh mein Gott, I'm so done with this franchise, I will burn all my James Crawford jerseys. So als Joke, weil das ist ja momentan die Dolphins so über die letzten Jahre, dass da immer Leute gesagt haben, I'm done with this franchise, weil wir Spieler XYZ entlassen haben. Aber gut, ich sag mal, also siehst du das jetzt nicht so als großen Verlust?
Ja, ganz ehrlich, nein. Okay. Nein. Okay, also zum einen, ja, ich weiß, ich soll das nicht so laut sagen, Linebacker sowieso kein Problem. Weder Masse noch tiefemäßig, das dürfte mit einer der besten Positionen sein, wo wir von der Tiefe her mit am besten besetzt sind. Und da musste es Leute treffen. Und ehrlich gesagt, also ich habe im Camp nichts von ihm gehört. Und nichts von jemandem zu hören, ist im Grunde genommen schon negativ, wenn man von jemandem, der so unbekannt ist, redet.
Ja, ne, das hast du recht. Gut, Tobi, hast du zufällig ein Crawford-Jersey? Ich meine, das wäre so ein typischer Fall jetzt.
Nee, ich habe tatsächlich von James Crawford kein Jersey, aber klar, wir müssen bis Samstagabend unserer Zeit 22 Uhr auf 53 Spieler runterkommen und es muss zwangsweise jetzt 25 Spieler treffen und dass es dann unter anderem auch Herrn Crawford trifft, war jetzt nicht gerade überraschend, das muss man jetzt nun mal tatsächlich sagen, weil, wie Micho schon sagt, wir haben ausreichend in Spitze und Tiefe und Breite und wie auch immer Linebacker, wir konnten uns sogar die Verletzung von Vince Beagle, so weh sie auch getan hat, einigermaßen noch erlauben, das haben wir auch bei den Roster Predictions und bei den Death Charts in der Defense gesagt, also naja, er kann gerne bei anderen Franchises sein Glück versuchen, aber bei uns hat er da wenig Zukunft.
Ich möchte auch mal ganz klar sagen und erwähnen hier, keiner von uns, wirklich keiner, hatte Crawford in seinem 53er Roster. Das will ja schon was heißen.
Das muss ich tatsächlich gestehen, das hatten wir ja eigentlich bei vielen jetzt irgendwie, die gecuttet wurden.
Naja, man könnte glatt davon ausgehen, dass wir auch ein bisschen Ahnung haben, scheinbar. Aber
Scheiße, ey, ich dachte, ich könnte mich.
Oder einer von euch hat eine Standleitung zu Brian Flores, das kann natürlich auch sein.
Ich kann einfach nur gut raten.
Ja! Sehr gut.
Ich habe jetzt auch so ein Dartboard, da habe ich die Spieler einfach so draufgeschrieben auf so einen Zettel und dann.
Ich habe einfach die Bilder meinen Schülern gezeigt und die Schülerinnen gefragt, welcher sieht für euch nicht gut aus? Was meint ihr? Wer soll gehen? Ja. Und so einfach war das.
Sehr schön.
Wow. Puh. Okay, lassen wir das mal so stehen. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal so die Cuts durch, weil dann der nächste Cut am 1. September haben wir gleich 4 Spieler rausgeschmissen. Die Edrick Nichols, Cornerback. Ja, Tobi, findest du schade?
Ja, ich hätte gedacht, er käme vielleicht ins Practice Squad, aber das kann ja noch werden, ne? Die ja. Nummer ist ja noch nicht raus.
Okay, Micho, soll ich deine Antwort von dem Crawford einfügen?
Ja, oder irgendeine Antwort von letzter Woche.
Okay, gut, mache ich.
Ja, wie gesagt, was soll man da sonst noch groß zu sagen? Also bis Stand jetzt hat mich noch nichts überrascht und Stand jetzt bin ich auch mit allen Cuts einverstanden, also von daher.
Okay. Hör auf so zu spoilern, dann bräuchte ich ja gar nicht mehr fragen. Was sagst du denn zu Ricardo Luis? Ich meine, den haben wir erst das zweite Mal rausgeschmissen, ne? Der arme Bursche.
Naja, gut, das letzte Spiel hat er auch vor 3 Jahren gemacht und gefühlt war der nie bei uns und hat sich auch nicht wirklich irgendwie in irgendeiner Art und Weise gezeigt, von daher, naja, okay. Also.
Roster Borderliner von der anderen Seite.
Ja, genau. Aber es ist eher so der 90-Mann-Borderliner.
Wow. Man könnte ihn doch einfach mal nett Camp Buddy nennen, ja?
Ja, vielleicht ist er ja ein netter Kerl. Kann gut Wasserkisten tragen oder sowas. Keine Ahnung, was weiß ich.
Wow. Tobi ist heute scharf aufgelegt.
Ja, mein Gott, der ist, ständig verletzt und hat halt immer irgendwas und wenn der Körper nicht für die NFL gemacht ist, dann muss man dann auch einfach mal irgendwann einsehen, dass es halt vielleicht sinnvoller wäre, sein Geld nicht als Profi-Footballer zu verdienen, sondern sich einen anderen Job zu suchen.
Deswegen habe ich es nie in die NFL geschafft. Ja, weil mein Körper einfach nicht dafür gemacht
war. Der Körper ist nicht dafür gemacht?
Okay. Ja, ich weiß, man kann sich das nicht vorstellen, aber Ja, offensichtlich gut. War ich nicht bereit dafür.
Kein Kommentar.
Ist auch besser so. Ja. So richtig, dich den Rest der Folge gemutet.
Gut.
Dann habe ich hier auf der Liste Jeremiah Dinsen. Na? Ich kann mich, Tobi, bin ich richtig, dass du den nicht letzte Woche im Roster hattest?
Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich ihn tatsächlich auch im 53er Roster hatte, ob ich ihm einen Spot gegeben habe oder ob ich ihm eine sehr ernsthafte Chance auf den Spot gegeben habe. Klar, er ist auf einer Position zu Hause, wo wir jetzt nicht vermeintlich nicht gerade Premium aufgestellt sind. Da kann es immer einer schaffen. Und ich dachte, Jeremiah Dinsen, von dem, was ich so gelesen hatte, hätte er eine Chance, aber nun gut, dann hat er es halt nicht geschafft. Ist dann halt so.
Ja, das ist wohl korrekt.
Aber tatsächlich nähern wir uns damit jetzt schon bei denen an, während die ersten beiden ja eher sowieso von vornherein irgendwie keine Chance hatten, nähern wir uns jetzt so langsam denen an, bei denen man zumindest denkt, dass sie am 53er Roster schnuppern könnten oder fürs Practice Squad in Frage kommen könnten. So langsam nähern wir uns denen auf jeden Fall an.
Ja, wir werden auf jeden Fall, wenn wir dann bis Samstag auf diese Nummer runterkommen, ne, da werden wir auf einige dieser, wie Micho immer so schön sagt, Roster-Borderliner treffen, von denen sicherlich der ein oder andere durchaus einen Shot auf den 53er gehabt hätte. Das ist klar. Da sind wir inzwischen dann doch nach dem ersten Jahr des Rebuilds so weit, dass wir so eine Breite im Kader inzwischen schon wieder haben, dass es zu solchen harten Entscheidungen kommen kann. Nicht, dass wir wie im letzten Jahr, wo keiner dann wirklich die Spieler kannte und sagte, ja, gut, ist dann halt so, aber nee, jetzt gehen wir auch an Spieler dran, die vielleicht im letzten Jahr schon einiges für die Franchise geleistet haben, die einige Spiele gemacht haben und wo es dann halt enger wird.
Na gut, das haben wir letztes Jahr mit McDonald aber auch gemacht.
Naja, klar.
Ich kann mich an den Aufschreiber McDonald erinnern. So, hey, wo war es, was? Und am Ende ist er, weiß nicht, was macht er jetzt? Flippt der Burger oder?
Ich habe keine Ahnung, was der inzwischen macht, aber Football spielen ist es nicht. Er ist seitdem nie wieder irgendwo untergekommen, glaube ich.
Ja. Na gut, kommen wir zu einem Linebacker zum anderen. Das gleiche Schicksal. Avery Moss haben wir auch gecuttet. Ist sicherlich jetzt einer schon der bekannteren Namen, was Michael ja gerade schon gesagt hat. Ich war nicht überrascht, tatsächlich. Ich hatte ihn auch nicht in meinem Roster, wenn ich so richtig weiß. Ich habe den Zettel woanders auf dem anderen Tisch liegen. Ich kann da nicht rüberspähen, weil da mein Teller noch drauf liegt vom Abendessen. Damit ihr auch mal wisst, wie es hier so bei mir aussieht. Ja, Micho, was sagst du zu der Entlassung von Avery Moss?
Kann ich mich dir nur anschließen. Habe ich auch nicht im Roster gehabt. Schon einer der bekannteren Namen, aber gerade auf Linebacker wird die Luft so schnell so dünn. Wundert mich jetzt aber auch nicht.
Ja. Tobi?
Ja, da kann man jetzt zu den ganzen Namen nicht mehr viel zu sagen. Also Avery Moss, klar, Linebacker, Defensive End kann er beides spielen. Aber wenn wir davon ausgehen, und das soll ja angeblich so sein, dass zum Beispiel unser Rookie Herr Strawbridge als Defensive End eine relativ gute Figur macht, dann hat der natürlich mehr Argumente im Roster zu verbleiben, als das ein Avery Moss hat, schon allein aus Draft-Gründen. Von daher hätte er es dann da noch mal schwieriger. Sein Vorteil könnte eventuell sein, dass es in diesem Jahr so ist, dass die Beschränkung der Spieler im Practice Squad aufgehoben wurde. Das heißt, dass auch Veterans im Practice Squad verbleiben können. Und das könnte seine Chance sein, vielleicht im Verlauf des Jahres noch mal für die Dolphins auf dem Platz zu stehen.
Ja. Ich bin gespannt, aber also, ja, für mich halt auch nur einer von vielen. Kommen wir dann zum mir bekannten letzten Cut auf meiner Liste zumindest, und zwar Wide Receiver Chester Rogers. Ja, für mich ebenfalls hatte ich nicht im Roster, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, habe ich mit gerechnet, dass wir den cutten. Hatte vielleicht noch die Idee, vielleicht geht er ins Practice Squad, eben weil diese Limitierung ja aufgehoben ist und der Platz erhöht wurde. Aber ja, ich gehe nicht davon aus, dass der nochmal irgendwann unser Jersey tragen wird. Tobi, oder habe ich was verpasst?
Nee, aber scheinbar hat er auf einer Position, auf der die Miami Dolphins offensichtlich relativ dünn besetzt sind, seine Chance nicht nutzen können. Und dann ist es einfach nur folgerichtig, dass man sich von ihm wieder trennt. Wie gesagt, wir können nur 53 mitnehmen und ja, ne? Da gehört er dann nicht dazu.
Ja, gut. Das ist wohl wahr dann, ne?
Mio. Ja, gut. Chester Rogers, man hätte natürlich überlegen können, ob er nicht doch noch irgendwie ins Roster rutscht nach den Opt-outs. Aber es ist genau dasselbe, wie man vorher gehört hat. Er war vorher relativ unbekannt. Er hat vor den Opt-outs, hätte ihn niemand in den Roster getippt. Wir haben ihn auch nicht in den Roster getippt. Und dann hört man vom Camp her gar nichts. Das ist natürlich für Rookies und gerade für undrafted Rookies im Moment verdammt undankbar, dass es weder Camp noch Preseason-Spiele gibt oder dass das Camp so eingeschränkt ist. Das macht es für die Jungs verdammt schwierig. Und es macht es verdammt schwierig, auch irgendwie sich zu zeigen, weil die begrenzte Zeit natürlich für die potenziellen Starter eher aufgewendet wird. Das heißt, das kommt unserem Rebuild jetzt auch nicht unbedingt zu Pass, weil wir halt Spieler nicht gut bewerten können. Aber ich hatte, wie gesagt, auch vorher schon nicht mit ihm gerechnet. Ja, vielleicht kommt er noch ins Practice Squad, aber viel mehr gibt's da, glaube ich, wirklich nicht zu sagen.
Ja, und wir haben jetzt, das sind die Cuts, die ich so habe. Tobi, du kannst ja gleich schreien, wenn ich noch wen vergessen haben sollte bei den Cuts.
Nein, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gehe ich nicht davon aus, dass da jetzt noch
Abend,
ja. Richtig, da jetzt noch, dass noch was reinkommt, wahrscheinlich heute Nacht und dann so im Verlaufe des Freitags und des Samstags werden dann.
Nein, die brauchen wir die Folge gar nicht mehr hochladen, sehe ich schon nicht mehr aktuell ist.
Also wir haben ja auch noch wichtigere Dinge zu besprechen. Also
zum Beispiel das Signing von Andy Jones. Tobi, Zahlen, Daten, Fakten zu Andy Jones.
Zahlen, Daten, Fakten zu Andy Jones willst du haben?
Ja.
Also er ist ein was?
Das war jetzt nichts Neues.
Nee, das war tatsächlich nichts Neues, aber ich habe mir den Herren nicht besonders genau angeguckt, weil ich auch bei dem denke, dass er maximal Camp Buddy und fürs Practice Squad geeignet ist. Schon allein dadurch, aufgrund der Tatsache, dass er so relativ kurz sich zeigen kann, wird er relativ geringe Chancen haben, das Roster in irgendeiner Art und Weise zu erreichen. Von daher sind da Zahlen, Daten und Fakten, glaube ich, Perlen vor die Säue.
Alter, du warst ja so nicht vorbereitet, würdest du mir gerade sagen.
Doch, aber man sollte sich da keiner Illusionen hingeben und sagen, ja, der Andy Jones und der hat eine realistische Chance, jetzt ins 53er Roster zu kommen. Also hat er aus meiner Sicht nicht.
Mhm. Also okay, so einen respektlosen Umgang mit unseren Spielern bin ich nicht gewohnt von dir. Ha? Also da muss ich dir schon mal einen Rüffel für verteilen.
Naja, wenn sie nicht gerade Isaac Asiata heißen, dann bin ich auch schon mal nicht ganz so nett.
Wow. Zu Charles Harris warst du immer nett. Ja. Du hast dir sogar in deinen Bold Prediction hast du Breakout hier vorhergesagt gehabt. Also tu nicht so.
Ja, meine Bold Predictions kommen ja gleich auch noch. Da musst du den.
Gott bewahre. Aber gut, Micho, was sagst du denn zum Signing von Andy Jones?
Ich glaube, es lohnt sich nicht, den Namen sich zu merken, denn wir werden ihn nächste Woche wieder nennen. Oder nein, wir werden ihn wahrscheinlich nächste Woche nicht nennen, weil nächste Woche reden wir wahrscheinlich eher über die Spieler, die drin sind, als über die Spieler, die bis dahin draußen sind, weil er wird raus sein. Ich denke, dass er
Liste runterratteln.
Ich glaube, so. Er kommt nicht weiter. Ich habe für ihn ein Foto.
Ja, er hat tatsächlich nur 50% seiner 22 Targets gefangen. Hat nicht mal mehr 100 Receiving Yards in seiner Karriere. Also das ist eher mau. Ja, wenigstens hat er einen Receiving Touchdown. Den kann ihm keiner mehr nehmen. Darauf kann er stolz sein. Aber mehr auch nicht. So. Jetzt ist letzte Woche ja noch was passiert, oder jetzt in der vergangenen Woche, nicht letzte, sondern vergangenen Woche. Und zwar kamen auf einmal Trade-Gerüchte auf und die Dolphins hätten ihren Linebacker Raekwon McMillan getradet zu den Raiders und hätten noch einen Viertrunden-Pick draufgelegt und haben dafür einen Drittrunden-Pick bekommen. Es gab viele Reaktionen, also alle Reaktionen eigentlich darauf von, oh mein Gott, ich hasse diese Franchise und ich versuche Chris Greer aufzulauern und ihm die Schnürsenkel zusammenzubinden, bis hin zu, boah, das war richtig geil, es gibt nichts Geileres, wir haben nie was Geileres gemacht. Tobi, wo bist du denn so auf dieser Skala zu finden?
Ja, es ist schade, weil ich den Spieler mochte und weil ich den Draft von Raekwon McMillan durchaus verstanden habe. Aber wenn man sich am Ende des Tages mal das ansieht, was zum Beispiel Flores oder auch die Linebacker-Coaches von einem Linebacker erwarten, dann war Raekwon McMillan, was das angeht, doch recht limitiert und eindimensional. Zwar stark gegen den Lauf, aber dann alles, was so gegen den Pass anging und in der Coverage halt dürftig bis schlecht, sodass er nicht den Typus Linebacker darstellt, den Flores für seine in Anführungszeichen Spielphilosophie haben möchte. Wenn man dann sich noch mal überlegt, dass der arme Junge, da kann er nun wirklich nichts für, in seinem ersten Snap für die Franchise, im ersten Preseason-Spiel, ich glaube, es war sogar der Kickoff vom ersten Preseason-Spiel, sich eine schwere Verletzung zuzieht, das erste Jahr komplett raus ist und seitdem nie wieder das Potenzial wirklich zu 100% ausschöpfen konnte, was er vor dem Draft im College nachgewiesen hat, wo die Scouts auch überzeugt waren und wo auch ich von dem Pick überzeugt war, das hing ihm dann die ganze Zeit nach. Dazu kommt dann noch die Vertragsstruktur. Raekwon McMillan ist in sein letztes Jahr bei den Dolphins gegangen und wenn man ihn nicht jetzt hätte für einen Value abgeben können, dann hätte man am Ende der Saison vor der Frage gestanden, ob man ihn weiter verpflichtet und ob man ihm das zahlt, was er vielleicht haben möchte, und dann da die Entscheidung fällt, sich von ihm zu trennen. So hat man jetzt für ihn und einen Fünftrunden-Pick noch einen Viertrunden-Pick von den Raiders bekommen. Es ist any value. Klar, natürlich hätte man vielleicht auch mehr bekommen können, aber in Anbetracht der Verletzungsgeschichte, der kurzen Vertragsstruktur und der Tatsache, dass er bei den Dolphins in der Linebacker-Gruppe vielleicht nur an, also ich hatte ihn ja an 4, ich glaube, in meiner Roster-Prediction. Scheinbar ist es aber so, dass er maximal an 6 oder 7 da so gestanden hat und auch nicht wirklich nachweisen konnte jetzt im Camp, dass da in irgendeiner Art und Weise eine Verbesserung seines Spiels kommt und dass er da noch ein Improvement zeigt. Und dann ist es zwangsläufig, dass man ihn abgibt. Also es kam für mich der Zeitpunkt überraschend. Die Tatsache, dass er getradet wurde, ist für mich nicht sonderlich überraschend.
Ja. Gut, das hast du ziemlich recht. Micho, wie hast du diesen Trade gesehen?
Also grundsätzlich finde ich den Trade gut und ich werde auch gerne näher erläutern, warum. Bei vielem von dem, was Tobi gesagt hat, kann ich ihm einfach nur zustimmen. Raekwon McMillan hatte seine Stärken gegen den Lauf, war aber als Linebacker relativ eindimensional und ist halt nicht mehr der Typus moderner Linebacker, die man heutzutage braucht. Im Prinzip genau wie Safeties braucht man eher Hybrid-Linebacker, die tatsächlich entweder gut in Coverage sind oder, à la Kalfa neu, gut im Pass-Rush sind, also quasi Edge-Rusher sind. aber so einen eindimensionalen Runstopper kann man höchst selten gebrauchen. Ich habe heute in dem Podcast von Adrian Frank und Christoph Krüger, Downset Talk, einen netten Spruch von Christoph Krüger gehört: Haben ist besser als brauchen. Natürlich kann man in klaren Run-Situationen einen Spieler wie Rekman Millen durchaus einsetzen. Aber selbst als Runstopper war er jetzt nicht gerade überragend. Wir hätten ihn als Linebacker auf der Position mit Sicherheit haben können. Er wäre zwar relativ weit hinten gewesen, aber wie gesagt, haben besser als brauchen. Er hätte also die dementsprechende Tiefe wir hätten die dementsprechende Tiefe gehabt. Aber wenn man jetzt das dementsprechende Angebot für ihn kommt, ich glaube, er war damals ein Second-Round-Pick und wir kriegen jetzt einen Third-Round-Pick, dann muss man das eigentlich machen.
Fourth-Round-Pick.
Ich habe das falsch gesagt, ja.
Wir kriegen Fourth-Round-Pick, ja, okay. Ja, aber trotzdem muss man das eigentlich machen, weil du kriegst Value und im Grunde genommen würdest du wahrscheinlich so bei der Linebacker-Tiefe, die wir auch haben, im nächsten Jahr ihn nicht mehr verlängern. Das heißt, er geht für Umme. Und das willst du halt nicht. Und deswegen finde ich den aus Entwicklungssicht für die Franchise halt, finde ich das einfach nur vernünftig, ihn zu traden. Es mag uns im ersten Moment in der Tiefe etwas schaden. Es mag uns etwas schaden, wenn wir klare Run-Situationen haben, wo wir ihn tatsächlich hätten brauchen können dann. Aber wie oft gibt es sowas? Und dementsprechend finde ich den Trade gut und sinnvoll.
Ich wollte gerade sagen, gibt es in der heutigen NFL noch klare Run-Situationen? Ich meine, die Analytics-Jünger haben ja schon bewiesen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Laufspiel und Passspiel. Also wenn man gelaufen ist, hat das keinen Effekt auf das, ne, auf das, egal wie erfolgreich der Run war, auf das, auf ein mögliches Passspiel danach, wobei ich die Statistik, das habe ich ja auch an anderen Stellen schon gesagt, für nicht aussagekräftig halte, weil sie einfach zu eindimensional gestaltet ist und es ein vieldimensionales Problem ist und dementsprechend diese Lösung da sicherlich nicht tragbar ist, beziehungsweise die Aussagekraft sehr beschränkt ist. Ja, man kann halt die Aussage treffen, weil die Zahlen die Aussage hergeben, aber da sind viele Variablen, die ich für wichtig halte, einfach nicht mit drin. Ja, das dazu und ja, also ich fand den Trade, habe ich auch gesagt, auf Twitter bin ich da auch recht gut eskaliert, dass es einfach ein ziemlich guter Trade war, weil eben, er ist super eindimensional. Er ist einfach nur der typische Run-Verteidiger und das ist in der heutigen NFL egal. Da, wenn du ein guter Run-Verteidiger ist einfach weniger wert als ein durchschnittlicher Allrounder. Gerade weil du ja heutzutage viel mehr aufs Passspiel Wert legst und die schlechtesten Run-Verteidigungen ja immer noch trotzdem Erfolg haben. Es sind ja immer wieder Mannschaften mit einer absolut schlechten Run-Verteidigung in den Playoffs oder gar im Super Bowl. Von daher ist das, ja.
Mit Ausnahme von uns.
Und vor allem, das ist ja auch ein Argument. Wir hatten letztes Jahr eine scheiß Run-Verteidigung. Und McMillan war halt Teil davon. So Weltklasse kann er dann auch nicht gewesen sein. Natürlich kann ich dann sagen, ja, also er war der Einzige, ja, aber sorry, Gotcha und Wilkins haben auch so viel in Anführungsstrichen abgefangen. Da hättest du auf der zweiten Ebene vielleicht auch mehr leisten können. Just my two cents. So, jetzt kann ich das auch von meiner Liste hier runterstreichen. Einen Moment. Hier, Strich. So, wir hatten noch einen anderen Trade, und zwar Kalen Ballage. Ist ja zu den Jets doch nicht getradet worden, weil er den Medizincheck nicht bestanden hat, wegen einer Muskelverletzung. Also kriegen wir doch keinen Seventh-Round-Pick dafür. Schade eigentlich. Das wäre ziemlich schön gewesen. Aber das bringt mich zu einer anderen Geschichte. Und zwar, wir hätten von den Jets für Kalen Ballage einen Seventh-Round-Pick bekommen. Die Jacksonville Jaguars haben nichts für Leonard Fournette bekommen und der wurde nicht mehr über den Waiver Wire geclaimed. Das heißt, kein Team in der NFL war bereit dafür, seinen 4-Millionen-Vertrag zu übernehmen. Er hätte damit 8 Kicker in der NFL verdient, mehr als 4 Millionen. Und es war kein Team bereit, ihm diese 4 Millionen zu zahlen. So. Micho, ich meine, wir haben da schon drüber geschrieben. Kannst du kurz mal deine Einschätzung zu Leonard Fournette teilen und zu dem, dass er jetzt bei den Bucks ist?
Also Leonard Fournette war nie die Position wert, an der er gedraftet wurde. Er wurde, glaube ich, an Position 4 gedraftet. Das war er nie wert. Was Leonard Fournette ist, der ist, wie kann man sagen, er ist ein Hammer. Ja, er ist wirklich, er ist das Hammer, der Hammer, der mal eben hier versucht, beim Power Run Game hart zu laufen und hart die Yards zu machen. Haben wir schon oft genug drüber geredet, in der heutigen NFL nur noch von begrenztem Wert. Vor allem, da er weder im Passspiel als Empfänger noch als Blocker gut zu gebrauchen ist. Er ist da wirklich komplett eindimensional. Und jetzt sage ich etwas, was sich im ersten Moment wie ein Sakrileg anhört, aber selbst Jordan Howard ist durch seine Blocking-Fähigkeiten im Passspiel besser zu gebrauchen. Kalen Ballage hingegen zum Beispiel ist ein durchaus vielseitigerer Running Back. So, und das haben viele halt eben erkannt. Hinzu kommt, dass Leonard Fournette anscheinend ein kleiner Stinkstiefel sein muss, der auch nicht gerade durch Trainingsfleiß glänzt und verletzungsanfällig ist. Und das alles zusammen führt halt eben dazu, dass man erstmal vorsichtig ist. Es ist klar, dass er irgendwo unterkommen würde. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass ich da richtig getippt habe, dass er, ich habe ja zwei Teams zur Auswahl genannt, dass er zu dem zweiten Team tatsächlich dann auch letztendlich gegangen ist. Das hat immer noch einen gewissen Wert in der NFL, der Wert ist aber gering. Und dass keiner für ihn dementsprechend jetzt Picks geboten hat, hat, glaube ich, mehrere Gründe, unter anderem ganz einfach, dass man sagte, wir wissen ja, dass die Jaguars ihn abgeben wollen. Und dann wusste man ganz einfach, wahrscheinlich wird er aus dem Waiver so rauskommen. Das wäre übrigens auch bei Kalen Ballage, glaube ich, so gewesen. Und dann können wir ihn einfach so holen. Dann können wir ihn für wenig Geld holen. Von daher, die Situation von Fournette überrascht mich nicht sonderlich. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn man uns immer vorgeworfen hat, wir würden tanken, was wir, ist, weiß ich ja, immer noch Definitionssache ist und immer noch eine Frage ist, was das ist. Die Jacksonville Jaguars machen im Grunde genommen im Moment genau dasselbe. Sammeln Picks und versuchen und werden altlastenlos, und das war Leonard Fournette einfach, der nicht in die Zukunft der Franchise passt. Und solange man für ihn noch was gekriegt hätte, wäre es super gewesen, aber so spart man zumindest Cap.
Ja, also, ja, sehe ich quasi ähnlich. Tobi, was sagst du dazu?
Also, ich fand bemerkenswert und eindrücklich die Worte, die sein ehemaliger Coach Doug Marrone gefunden hat, nachdem die ganze Fournette-Nummer durch war. Also, davon mal ganz abgesehen, dass ich es grauenhaft finde, wie man mit ehemaligen Spielern umgeht und dass er sowas überhaupt gesagt hat, hat er ja dem Vernehmen nach gesagt, dass sie echt alles versucht haben, für Leonard Fournette noch irgendwas zu bekommen, dass sie ihn wirklich wie sauer Milch angeboten haben und dass keiner auch noch irgendwas für ihn geboten hat. Und das ist schon das ist schon eindrücklich, dass 31 Franchises, oder wenn man jetzt seinen ehemaligen Verein ausklammert, 30 Franchises, wahrscheinlich so ebenso wie die Dolphins, das war ja auch klar, die haben sich das ja auch dem Vernehmen nach mal angesehen und haben sich mit dem Spieler in den letzten Monaten beschäftigt, dass da kein Team auch nur bereit war, läppische 4 Millionen für diesen Spieler auszugeben. Und das zeigt schon den Wert und die Bedeutung von Leonard Fournette für die Liga auf. Und bei uns hätte er sowieso nicht reingepasst. Schon allein deswegen, weil wir schon zwei starke Running Backs haben. Gut, er ist jetzt nach Tampa Bay zu den Bucks gegangen, die damit eine Lücke in ihrem Puzzle versuchen zu schließen, um da den großen Wurf zu starten. Gut, es ist NFC, wir werden ihn nicht allzu oft sehen, schätze ich. Und naja, mal gucken, wie er sich mit den anderen Egos bei den Bucks verträgt und ob das Ganze dann so läuft, wie sich die Herren in Tampa das so vorstellen.
Ja, also ich war wirklich überrascht, dass ihn übers Waiver Wire dann wirklich keiner unter Vertrag genommen hat. Aber das habe ich ja schon gesagt. Und das zeigt einfach auch die Wertigkeit eines Leonard Fournette in der NFL. Und ja, er ist halt nicht mal mehr Nummer 1 Running Back bei den Bucks. Ja, Ronald Jones ist einfach besser. Ja, er ist einfach deutlich effektiver. Und er hat aber nicht den Workload gehabt. Das heißt, diesen Workload, den kann er behalten. Und Leonard Fournette bekommt vielleicht ein bisschen Workload ab. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich schon Keshawn Warren noch mal ein paar mehr Snaps gegönnt hätte. Der natürlich jetzt irgendwie so RB3 ist, denke ich mal. Wobei ich ihn eher als RB2, weil ich bin einfach Leonard Fournette ist für mich einfach hart overrated bei vielen. So, und deswegen, ja, fand ich's, ich verstehe es nicht so ganz, wieso die Bucks das machen. Ich denke, andere Teams hätten da deutlich mehr Interesse zeigen können. Und die Bucks, ja gut, jetzt schieben sie da ein bisschen Geld noch dieses Jahr einem Spieler in den Poppes, den sie eigentlich gar nicht gebraucht hätten, weil er macht die Bucks in meiner Meinung nicht besser.
Naja, sie haben ja auch noch Shady McCoy, ne? Also, der läuft da ja auch noch rum.
Ja, ich weiß. Micho.
Ja, also, ich finde den Move zwar nicht gut, aber ich kann verstehen, warum die Bucks das machen. Weil es ist tatsächlich das Puzzlestück, was den Bucks im Running Game gefehlt hat. Es fehlt tatsächlich jemand für die Short-Yardage-Positionen. Es fehlt ein harter Runner, der eventuell dann mal, wenn es nötig ist, vielleicht auch mal einen Drive dadurch am Leben hält und Zeit von dir unnimmt und trotzdem Yard schafft und so weiter. Das fehlt. Denn sie haben mit Brady jetzt nicht gerade einen modernen Quarterback, aber einen Quarterback, der eigentlich von seiner Qualität her, von seiner Spielintelligenz her viele Systeme umsetzen kann. Aber der braucht gerade im Alter jetzt Unterstützung. Und da fehlte tatsächlich im Running Back Core der Buccaneers fehlte da noch was. Und das ist jetzt halt eben das kleine Puzzlestück, was Tobi sagte. Das heißt nicht, dass ich die Bucks für einen Super Bowl Contender halte. Ja, aber die Playoffs werden sie vermutlich erreichen. Und Fournette wird da durchaus, kann ich mir vorstellen, eine Rolle spielen. Also ich kann verstehen, warum aus Bucks Sicht dass die Verpflichtung Sinn machen kann. Gut finde ich es trotzdem nicht, ne? Aber verstehen kann ich's.
Ja, also, na, weiß ich nicht. Man hätte Warren auch definitiv so aufbauen können. Aber gut, es ist nicht meine Entscheidung und ich muss mit dieser Entscheidung auch nicht leben. Zum Glück. Und soll Brady mit ihm glücklich werden? Ich find's ziemlich fragwürdig. Aber gut, was noch ziemlich fragwürdig ist und wofür wir wahrscheinlich gegrillt worden wären, die Patriots haben uns Sanu gecuttet. Für den sie vor nicht mal mehr einem Jahr, einen Second-Round-Pick ausgegeben haben. Haben sie jetzt gecuttet. Ich will gar nicht wissen, was auf Social Media los gewesen wäre, wenn wir das gemacht hätten. Man hätte uns sonst was an den Kopf geschmissen. Da würde ich meine beiden Hände für ins Feuer legen und ich würde mir wahrscheinlich nicht mal wehtun. Ja. Tobi, wie siehst du den Cut von Sanu?
Also erstmal bringt er Geld, weil ich glaube, der Vertrag von Sanu den Patriots jetzt 6,5 Millionen Dollar an frischer Salary zurückgibt. Und zweitens mal muss man auch einfach sagen, hat Sanu in New England nie so funktioniert, wie er das in Atlanta getan hat. Also er ist da deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben, hat sich wohl, so wie ich das gelesen habe, in 1 bis 2 Quellen aus Boston jetzt im Trainingscamp auch nicht so wirklich Dollar angestellt. Und die Patriots versuchen jetzt einen anderen Weg zu gehen, um auf jüngere Spieler und Edelman zu setzen im Wide Receiver Core und das Ganze dann nochmal neu aufzubauen und haben dann dementsprechend konsequent sich von Mohamed Sanu getrennt. Natürlich war der Wert von Sanu absolut rausgeschmissen. Das muss man so ehrlich sagen. Und es hat halt einfach nicht so funktioniert, wie sich Bill Belichick und die anderen Beteiligten das mit Sanu vorgestellt haben.
Ja, das ist, denke ich, offensichtlich. Micho, wie schätzt du die Situation ein und sollten wir unser Glück bei Sanu probieren?
Also zweigeteilt. Ganz klar, eins muss man sagen, sie haben einen Second-Rounder verbrannt. Punkt. Das heißt, auch der hochgelobte Bill Belichick, auch die hochgelobte Franchise aus Boston, die ja in den Medien so gern als die Über-Franchise dargestellt wird, macht durchaus schwerwiegende Fehler. Und das war so einer. Auf der anderen Seite muss man sich angucken, warum hat man Sanu damals überhaupt geholt? Und das war, weil Brady auf irgendeine Art und Weise Unterstützung brauchte. Und gerade, ich meine, sie haben ihn geholt nach der Posse mit Antonio Brown. Und das war das Einzige, was irgendwo möglich war. Und das war tatsächlich, um es nochmal mit Brady zu versuchen. Und Brady ist weg. Keel Harry ist zurück. Man hat andere Quarterbacks mit Newton und Stidham. Aber dementsprechend ist er nun im Grunde genommen überflüssig und kostet einfach nur viel Geld. Die Frage ist halt, was die Patriots wirklich für einen Plan haben. Ich denke mal, da werden wir dann im AFC East Podcast ein bisschen was zu hören. Aber für mich riecht das immer mehr nach einem einjährigen Rebuild. Also nicht nach einem harten Rebuild, wie ihn gemacht haben, sondern nach einem soften Rebuild. Wirklich so zu gucken von wegen, okay, wir gucken jetzt ein Jahr, gucken, dass wir irgendwelche Altlasten loswerden und dann schlagen wir zu. So, das ist das eine. Ja. Das zweite ist, wie gesagt, beim Rest kann ich mich Tobi anschließen. Sanu hat ja auch nicht jetzt wahnsinnige Leistung geliefert. Und das bringt mich dann halt eben zu, sollten wir ihn verpflichten. Wir sind jetzt auf Wide Receiver nach den Opt-outs nicht gerade optimal besetzt und wir wissen, dass wir nächstes Jahr sowieso eine Neubewertung der Position vornehmen wollen. So haben wir es ja oft genug gesagt. Wir wollen uns im Draft eigentlich nach neuen Receivern umgucken. Und dann ist die Frage, was brauchst du für Receiver? Und da ist halt sehr, sehr wichtig, dass du guckst, dass die Receiver, die du holst, weil Rookie-Receiver tatsächlich auch ein, zwei Jahre brauchen, bis sie funktionieren in der Regel, wie sie sich in unseren Roster halt einfügen. Und dazu musst du unseren Roster bewerten. Und wir haben ja gesagt, wir haben Jakeem Grant, ja, wir haben Isaiah Ford, wir haben halt Williams und Parker als die Top 4 und haben zum Beispiel Gary Jennings noch, den wir ja auch noch bewerten müssen, von dem man auch gar nicht so wenig hält. Und plötzlich ein Sanu würde plötzlich da stehen und würde plötzlich quasi als Slot Receiver im ersten Moment fast gesetzt sein. Vielleicht auch nur für einen Jahresvertrag. Und das würde unseren Prozess, glaube ich, das wäre nicht besonders gut für unseren Prozess. Ich halte Sanu nicht für einen schlechten Receiver. Das hat er auch bei den Falcons bewiesen. Und wenn du siehst, dass du eigentlich einem Tua, den du dann irgendwann im Laufe der Saison wirst testen müssen, auch Waffen an die Hand geben musst, wäre es vielleicht nicht das Verkehrteste, aber für den Gesamtprozess bei uns halte ich die Verpflichtung für falsch. Oder würde ich eine Verpflichtung für falsch halten. So.
Okay. Also ich fände es interessant. Ich wäre nicht abgeneigt, wenn wir ihn unter Vertrag nehmen würden, aber wie du schon gesagt hast, vielleicht stünde er dem einen oder anderen im Weg. Das wäre dann wieder nicht so cool. Schauen wir einfach mal, was passiert. Wäre der wirklich für kleines Geld, kann man ihn, denke ich, durchaus mitschleifen, gerade in dieser Saison mit Covid und so weiter und so fort. Warum nicht? Schauen wir einfach mal. So, haben wir das auch abgehakt. Oder, Tobi, wolltest du noch was sagen?
Nö, also das ist... Okay. Das ist so das, was ich dazu auch gesagt hätte.
Aber ich will in dem Rahmen gern noch was sagen, das habe ich vielleicht gerade eben vergessen. Nämlich, dass wir sind alle ein bisschen gehypt, weil es ja bei uns aufwärts geht. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber wir sind immer noch nicht gut und wir sind immer noch kein Playoff-Team, wahrscheinlich.
Was für mich?
Ja, trotzdem lege ich den Finger gerne in die Wunde in der Beziehung. Ja, wir sind immer noch kein Playoff-Team. Und deswegen macht der Move halt nicht unbedingt so einen Sinn für uns. Ja, wenn es jetzt so wäre, von wegen, es geht bei uns darum, spitz auf Knopf, schaffen wir die Playoffs oder kommen wir in den Playoffs vielleicht sogar bis in den Super Bowl oder zumindest in die Conference Finals, dann macht so ein Move erst recht Sinn. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Das dauert ja noch. Ich weiß, ihr gebt, oder du, Rico, gibst Flores noch das übernächstes Jahr muss er in den Playoffs seiner Meinung nach sein. Ich sag noch 2 oder 3 Jahre zusätzlich. Tobi ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber dieses Jahr sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und von daher finde ich das, das muss man ja immer dabei auch noch bedenken. Wenn
die Playoffs kommen, ja, da hast du recht.
Ja, schon gut, alles klar.
Dass wir einen Super Bowl holen, natürlich.
Okay, soweit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber Playoffs, ja. Gut, kommen wir aber vielleicht gleich noch zu. So, apropos Playoffs. Josh Rosen, das habe ich jetzt noch für die News vor der eigentlichen, vor dem eigentlichen Thema der Folge. Josh Rosen, die Miami Dolphins fielden, so der englische Begriff, nach Trades für Josh Rosen. Und es könnte sein, dass er jetzt am Wochenende, das letzte Wochenende vor der Saison, wo er immer noch mal Bewegung herrscht vor den Cuts, werden noch mal ein paar Spieler getradet. Vielleicht passiert noch mal was. Scheint es so, als ob die Miami Dolphins nicht mehr abgeneigt wären, Josh Rosen abzugeben, da er einfach wirklich die Nummer 3 zu sein scheint. Ja, Tobi, was sagst du zu dieser News? Überrascht sie dich? Hast du damit gerechnet, dass das noch passiert? Und glaubst du, dass es passiert?
Ob es jetzt wirklich passiert, hängt vom Angebot ab, das ist klar. Also unter Wert sollte man ihn auf keinen Fall abgeben, aber das haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten die auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Die Gegenwart ist Fitzpatrick, die Zukunft ist Tua und Rosen war ein Experiment, ist jetzt nicht mehr als eine Absicherung. Und klar, wenn es eine Franchise gäbe, es gibt da ja so einige in der Liga, die gerade auch was sowohl den Starting Quarterback als auch den Backup Quarterback jetzt noch nicht so dolle aufgestellt sind, für die wäre natürlich ein Josh Rosen auch mit dem Vertrag, den er momentan noch hat, der ja relativ günstig ist, sehr interessant. Diese Trade-Gerüchte gehen, das sagt zum Beispiel der Journalist Joe Schad, der für den Palm Beach Post schreibt, gehen nicht von Josh Rosen aus. Also Josh Rosen hat nicht nach einem Trade gefragt. Aber Miami hat halt die Ohren immer offen, um eben, wenn da ein vernünftiges Angebot käme, sich zumindest da mal mit zu beschäftigen. Und dass das so ist und dass Josh Rosen auf den Trade-Block steht, ist für mich jetzt, also es ist für mich keine große Überraschung. Es wäre für mich eine Überraschung gewesen, wenn wir jetzt, wenn man jetzt konkrete Teams dabei gehabt hätte, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, die Steelers oder so dann offensiv nach einer Nummer 2 und nach einem Nachfolger von Big Ben fahnden zum Beispiel, wenn die dann bei uns angefragt hätten. Das wäre für mich dann schon eine Neuigkeit gewesen. Alles andere ist einfach nur nochmal das Auffrischen der Situation oder der Quarterback-Situation gegen Ende des Trainingscamps. Denn auch daran hat sich nichts geändert. Wir haben Tua an 5 gepickt. Tua soll die Zukunft der Franchise sein. An Fitzpatrick, an dieser Stelle nochmal, auch wenn er es nicht verstehen wird, kondolieren wir hier vom Dolphins Drive auch nochmal ihm und seiner Familie. Er hat ja in der letzten Woche auch seine Mutter verloren. Da wusste man ja auch nicht, wie kommt er wieder, wann kommt er wieder. Aber er zeigt sich da ja momentan als Musterprofi und versucht, diesen Schicksalsschlag durch das Sportliche zu verarbeiten. Nichtsdestotrotz hat er eine so hohe Qualität, dass es jeder Rookie-Quarterback schwer gehabt hätte, an ihm vorbeizukommen. Das hat auch dem Vernehmen nach Tua nicht geschafft. Es ist zwar noch nicht offiziell raus, aber man kann davon ausgehen, dass wir mit Fitzy an 1 und mit Tua an 2 in die Saison gehen. Und ob wir jetzt als dritten Quarterback dann Jake Ruddock haben oder Josh Rosen, für den wir vielleicht dann noch einen Day-2-Pick bekommen können. Das fände ich in der Hinsicht und in der Phase des Rebuilds, in dem wir stecken, irrelevant. Solange man für Rosen ein gutes Angebot bekommt, sollte man sicherlich darüber nachdenken.
Okay, gut, ja. Kann man so sehen. Micho, wie siehst du diese ganze Situation?
Ja, ich meine, wir haben uns ja schon mal drüber gestritten. Aber vorab vielleicht eine kleine Anmerkung, Rico. Du hast nämlich gelogen. Man sieht immer gerne so in auf Fanseiten und sowas, sieht man immer diese Highlight-Tapes von Tour aus dem Training und wow und Wahnsinn. Was man so hört, braucht Tour noch wahnsinnig viel Zeit. Und er wäre rein von den Leistungen her im Moment Quarterback Nummer 3. Er wäre sogar, er wäre hinter Josh Rosen zwar nicht viel, aber Josh Rosen performt wohl im Training besser als Tua. Über allem schwebt aber Fitzpatrick. So.
Aber wo habe ich jetzt gelogen?
Du hast gesagt, dass Tua vor Rosen stehen würde.
Wann habe ich das denn gesagt?
Gerade eben bei der Einleitung. Dazu.
Ach so, ja, dem Vernehmen nach.
Dem Vernehmen nach ist es eben nicht so.
Ach, hör auf zu lügen.
Ja, genau. Darüber können wir. Also wir sind alle gehypt von den Bildern her. Wie auch immer, gebe ich Tobi recht. Tour ist die Zukunft. Wir sind mit Tour committed. Das ist nun mal so. Und ob Rosen es tatsächlich jetzt tatsächlich nochmal den Durchbruch schafft, ich halte ihn ja immer noch für sehr talentiert. Aber ob Talent ist halt nicht alles, ob er den Durchbruch schafft, ist ja was anderes. Tatsache ist, dass Rosen bei uns ja auf Dauer sowieso keine Chance hat. Da haben wir letztes Mal schon mal drüber gesprochen, meine ich, und wir haben uns da so auch schon öfters drüber gestritten. Ich bin der Meinung, wenn du dich so für einen Quarterback committest, wie du es für Tua auch tust und dann auch tun musst, dann guckst du auch, dass die Konkurrenz für ihn erstmal am Anfang weg ist, weil die Hölle ist los, meiner Meinung nach. Wie gesagt, meine Meinung, du siehst es anders, Rico, ich weiß. Die Hölle ist los, wenn Rosen plötzlich super performt, aber letztendlich musst du Rosen ja trotzdem abgeben. Klar steigt dann sein Wert, aber du machst es halt Tua nicht leichter. Und das ist erstmal das, was du von dem Rooting Quarterback deiner Zukunft oder von dem Quarterback deiner Zukunft willst, dass es leichter wird. So, und dementsprechend ist es schon okay, Rosen, wenn Rosen sowieso nicht spielt, ihn abzugeben. Und wenn du für, du hast einen Second-Round-Pick für ihn ausgegeben, das war ein Shot wert. Wenn du für ihn noch was zurückbekommst, und ich glaube noch nicht mal, dass wir einen Second-Round-Pick zurückbekommen würden, ja, wahrscheinlich würden wir einen Third-Round-Pick oder sowas, dann musst du das eigentlich an der Stelle tun. Denn Rosen hat bei uns einfach keine Chance, egal wie er spielt. Und dann gib ihn ab und nimm den Pick für die Zukunft, verdammt nochmal. Und deswegen glaube ich sogar, dass das stimmt mit dem Trade-Block, und es würde mich nicht wundern, wenn Josh Rosen den Saisonstart nicht bei uns erlebt.
Okay, ja, also du frustrierst mich, Micho. Ja. Ich meine, also ich will es doch meinem Rookie-Quarterback nicht leicht machen. Also ich will doch Competition haben für meinen Rookie-Quarterback. Ich will, dass sich den Arsch aufreißt. Und deswegen schicke ich doch nicht einen anderen Quarterback in die Wüste. So, also es ergibt für mich halt null Sinn. Und wie gesagt, für mich als Headcoach, und da liegt ja der Hase im Pfeffer, du sagst, dass der Name Brian Flores mit Tua verknüpft ist, und wenn Tua bei uns keinen Erfolg hat, dann muss Brian Flores gehen. Oder dann steht er zumindest in der Kritik. Okay, kann man so sehen, wenn wir aber Erfolg haben mit Rosen und Tua nicht an Rosen vorbeikommt, ja, dann hat Tua ein Problem und nicht Brian Flores. Sorry. Also das geht aber nur, wenn wir Erfolg haben, natürlich. Wenn wir keinen Erfolg haben mit Josh Rosen und du das trotzdem Tour nicht spielen lässt, dann hast du ein Problem. Aber du hast kein Problem, wenn du Erfolg hast. No way. No way that's gonna happen. Das dazu. Thema.
Ich wollte gerade sagen, die Diskussion haben wir letztes Mal schon gehabt. Da müssen wir jetzt nicht nochmal, ne? Wir ich, können es jetzt stundenlang streiten, aber.
Ich wollte es doch mal gesagt haben. Wenn du hier, dann, alles gut. Lassen wir es dabei, die Argumente ausgetauscht zu haben. Zum Deal, Thema Josh Rosen. Welchen Koffer hätten Sie gern? Ich war überrascht, bin ich ehrlich. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich hinstelle und so, oh, pff, das habe ich ja gewusst, dass der jetzt noch mal auf der Trade-Block. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass wir mit 3 Quarterbacks in die Saison gehen. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir uns nochmal umhören oder mehr oder weniger aktiv in den Trademarkt reingehen. Damit habe ich nicht gerechnet. Dementsprechend finde ich, also nicht, weil ich nicht damit gerechnet habe, ich wollte es eigentlich auch nicht, weil ich gerade in dieser Saison mit Covid finde ich eigentlich geiler, wenn du nochmal einen Josh Rosen auf der Bank hast, als wenn du dir irgendein Quarterback noch holst, der zwar da ist, aber ja, wo du dann auch nichts mehr erwarten kannst. So, ich meine, okay, natürlich kann das auch ein Backfire geben, dass Rosen dann noch weniger wert ist. eben weil er ja nicht Nummer 1 Quarterback ist und es ja nicht im letzten Saison nicht geschafft hat zu überzeugen, auch im Training da wohl nicht so zu überzeugen, dass wir gesagt haben, wir gehen mit Tour. Aber ja, das ist, ja, ich war überrascht. Ich hoffe nicht, dass wir ihn traden. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich für diese Saison noch definitiv die Competition haben will, dass ich diese Saison definitiv noch einen dritten Quarterback haben will, wo ich weiß, dass das Ceiling relativ hoch ist, auch wenn die Baseline noch nicht so weit oben ist. Und ja, das wären meine Gründe und meine Überraschung zu dem Thema Trade von Joshie Rosen. Gut. Das dazu. Ich bin gerade auf Twitter und auf einen witzigen Tweet gestoßen. Deswegen war ich kurz raus. Ja, dann noch. Ja, nee, das können wir am Ende der Folge machen. Gut. So, dann kommen wir mal zum Thema der Woche. Und zwar haben wir ja letztes Jahr, haben wir das gar nicht so ausführlich gemacht. Wir haben nur ein Roster Prediction gemacht mit 43 Spielern. Gar nicht Woche für Woche aufgeteilt und haben darauf die Woche, glaube ich, die Bold Prediction haben wir auch in der Woche gemacht. Und jetzt haben wir 3 Folgen dafür, wo wir wahrscheinlich 6 Stunden brauchen insgesamt. Schön, dass ihr euch das immer wieder antut, aber es gefällt euch, ja? Behauptet nicht das Gegenteil. Ihr habt mir anderes erzählt. Wollt ihr, Micho und Tobi, denn lieber mit den Bold Predictions anfangen oder mit der Prediction des Schedules, also Win-Lose-Prediction?
Ich bin da reichlich indifferent.
Das freut mich. Tobi, dann darfst du entscheiden.
Bold Prediction.
Okay, ich hatte mit dem anderen gerechnet, aber okay, fangen wir mit der Bold Prediction an.
Natürlich.
Warum natürlich? Ich dachte, du wolltest die Spannung aufbauen, deswegen die Bold Prediction zum Schluss machen.
Nein.
Okay.
Ich bin heiß auf eure Bold Predictions.
Ja, ich auch. gut, Tobi, wenn du schon so heiß bist, dann fang doch einfach mal mit der ersten, die du hast, an.
Meine erste Bold Prediction.
Da muss er erstmal sich den Stift zwischen die Zähne klatschen. So, I love it when a plan comes together.
Ja, ihr habt ja jeweils, ich glaube, 4, ich habe 15 oder so.
Ja. Das macht betroffen.
Ja, das macht betroffen, aber.
Ja, fang einfach an. Komm.
Unsere Miami Dolphins O-Line wird in diesem Jahr maximal eine 3 vorne stehen haben an zugelassenen Sacks. Letztes Jahr waren es übrigens 58.
Alter, 300 Sacks?
Genau, maximal 399 Sacks.
Stabil, Bruder. Ja. Ehre genommen, würde, glaube ich, mein Halbbruder sagen.
Würde er.
Ja. Ehre genommen.
Nein, ich meine, also wir werden dieses Jahr unter 40 Sex erleben.
Okay, dazu habe ich vielleicht später noch mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, finde ich mutig. Erstmal so viel kühn, würde ich behaupten. Aber ist ja auch eine Bold Prediction. Micho.
Ja, dann hat Tobi die perfekte Vorlage für meine Bold Prediction geliefert.
Ah, die hast du wahrscheinlich, jetzt hast du wahrscheinlich meine Bold Prediction.
Kommt jetzt, dann nehme ich die jetzt mal. Und zwar geht's um Tua Tagovailoa, der meines Erachtens nach diese Saison auf jeden Fall spielen wird. Und meine Prediction ist, dass Tua 3-mal so oft gesackt wird, wie er Touchdowns erzielt.
Also 90 Mal quasi.
What the fuck?
Okay, da haben wir also Tobis nächste Bold Prediction. Nein, also ich glaube tatsächlich, doppelt so viel ist glaube ich, im normalen Bereich. Wir hatten, wie viel Sex hatten wir letztes Jahr, Tobi?
58
und 25.
Ja, du machst Tobi fertig,
ey. Und 25 Passing-Touchdowns von Ryan Fitzpatrick, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube aber, dass 22 Passing-Touchdowns, ja gut. Ja. Ich glaube, dass wir insgesamt 3-mal so viele sehen werden. Also wenn Tua tatsächlich 20 Touchdowns wirft, dass er dann mindestens 60 Mal gesackt werden wird. Denn ich glaube tatsächlich, dass unsere O-Line in dieser Saison noch nicht zu großartigen Leistungen fähig sein wird.
Du gehst aber quasi dann davon aus, dass unsere O-Line von diesem Jahr schlechter ist als die vom letzten Jahr.
Mit allem drum und dran möglich, ja. Ist ja auch eine Bold Prediction.
Naja, ich wollte es nur noch mal
ist ja kein, also
nur schlechter in der Press Protection.
Vielleicht an der Stelle noch mal ganz klar, wie ich Bold Predictions verstehe. Bold Predictions sind Sachen, die nicht unbedingt eintreffen müssen, aber die nicht vollkommen abwegig sind. Und ich finde das nicht so abwegig.
Ja, also ich sag mal so, es ist jetzt beides nicht unbedingt abwegig. Das eine ist halt in die positive, das andere in die eher negative Richtung. Es sei denn, du sagst, Tua wirft keinen Touchdown, dann wird er auch nur mal gesackt.
Das ist richtig.
Das stimmt wohl.
Das hat so alles.
Dann würde er auch nicht eingesetzt werden, was dann ja auch wieder. Was auch wieder sehr bold wäre in meinen Augen, aber gut.
Wieso? Er kann ja trotzdem 3000 Passing Yards haben, aber es
kein Touchdown.
Die Step ja, gut. Out of bounds.
Ja, gut, alles klar.
Weil Brian Flores unsere Predictions kennt, lässt er Tua immer laufen und dann an der 1-Yard-Linie rausgehen, unsere Gescherze. Ne?
Das wäre jetzt mal wirklich bold.
Das wäre richtig bold.
Wow. Das wäre richtig dumm auch.
Ja, ja, das auch.
Gut. Zu der komme ich, also die lasse ich jetzt aus, die zählt nicht, aber was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, war nämlich auch eher, ich bin auch eher in die andere Richtung gegangen, Tobi, ich habe gesagt, dass wir mehr als 60 Sacks zulassen diese Saison. Aber das ist nur so just for your information. Ich gehe da mal mit meiner eigentlich dann 5, also weil ich habe die einfach so aufgeschrieben. Ich glaube, dass Preston Williams diese Saison gesund bleibt.
Das ist tatsächlich bold.
Und ich meine, das ist genauso wie Michael. Ich glaube, dass Tua spielt und ich glaube, dass Preston Williams 10 oder mehr Touchdowns fangen wird. Das ist schon ziemlich bold.
Boah, okay. Ich halt das für durchaus möglich.
Das ist möglich,
ja. Es ist möglich, aber es ist schon.
Ja. Also,
es ist eine Hausnummer.
Ich habe ihn in einer meiner Bold Predictions zwar nicht mit 10 Touchdowns, dafür aber mit einer vierstelligen Yard-Saison. Also von daher, ich traue dem Jungen auch einiges zu.
Ja, ich auch. Also bin ich ganz ehrlich. Ja, gut, das überrascht mich jetzt nicht so. Ich finde es gar nicht so bold.
Ich habe mir die Zahlen angeguckt. Es hatten letzte Saison 3 Spieler 10 oder mehr Touchdowns.
Ja.
Also er müsste halt in den Top 5 der Receiving-Touchdown-Spieler sein.
Traue ich ihm zu.
Ja, ich auch. Deswegen, ja. Aber trotzdem ist es ja eine Bold Prediction von einem Second Year Undrafted Free Agent,
ja.
Der die halbe Saison verletzt war.
Natürlich, also. Natürlich.
Ja, ist ja gut, ich akzeptiere es.
Ja.
Wirft er mir hier vor. Okay, ich höre auf 30 Touchdowns.
Ja. Nee. Also.
Gut.
Vielleicht. Ich habe auch noch ein paar Bold Passing Touchdown Predictions, die ich hier dann anbringen möchte.
Bei Tobi machen wir nämlich in der Saison 120 Passing Touchdowns.
Nee, aber mehr als 30 auf jeden Fall. Wir hatten letztes Jahr, wo wir eigentlich sehr passintensiv waren, 22. Dieses Jahr machen wir 30. Und 10 davon macht natürlich Mike Gesicki.
Okay.
Letztes Jahr hat er 5.
Also, Bold sollte doch nicht unrealistisch sein, oder?
Naja,
also. Nein, alles gut.
Sie wissen ja jetzt, wie sie ihn anzuwerfen haben, und er ist, wenn er Bälle kriegt, die er fangen kann, fängt er die auch. Er ist eine Red Zone-Waffe, und ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr durchaus noch weiter nach oben geht, gerade was auch seine Touchdowns angeht. Also. Die 5 wird er auf jeden Fall übertreffen können. Ich sag, er macht zweistellig.
Okay. Das ist bold, doch. Also ich kann mir das vorstellen, dass das passiert, aber ja, ich ganz glaube ich noch nicht dran. Glaube ich. Aber es ist ja auch bold.
Ja.
Gut. Micho.
Ja, wenn wir noch bei offen sind, und da stoße ich jetzt mal ins selbe Horn wie Tobi. Wir hatten letztes Jahr mehr Passversuche als die Kansas City Chiefs. Und ich glaube, dass wir auch dieses Jahr mehr Passversuche als die Kansas City Chiefs haben werden. Und gleichzeitig unsere Passversuche auf 650 Passversuche steigern. Damit wären wir unter den Top 3 letztes Jahr gewesen. Also wir werden extrem passlastig werden.
Oder die Offense ist einfach noch relativ lange auf dem Feld. Kann natürlich auch sein.
Ich meine damit, dass wir extrem passlastig werden.
Gut.
Und zwar deutlich mehr als der aktuelle Super Bowl-Sieger. Ja. Und das finde ich halt eben, ich glaube, dass wir das auch dieses Jahr machen werden. Das ist eigentlich das Bolde.
Okay. Ja, aber das kommt auch nur daran, weil wir Leonard Fournette nicht geholt haben. Mit dem wäre alles anders gewesen. Gut. So, jetzt muss ich mich hier mal entscheiden. So, wollt ihr... In welche Richtung gehe ich denn jetzt hier? Okay. Ich gehe mit meinem Guy, mit dem ich letztes Jahr schon... letztes Jahr leider so viel aussetzen musste. AVG.
Ja.
Dessen Spielzeit, glaube ich, exorbitant in die Höhe schnellen wird. Und ich glaube, dass AVG in der kommenden Saison 40 oder mehr Pressures erzeugen kann.
Okay. So. Der alleine.
Ja.
Respekt.
Das, er hatte 6. Ja. Mit der Verletzung und so weiter und so fort. Natürlich hat er ein bisschen mehr Konkurrenz jetzt, gerade auf Linebacker, aber ich glaube, dass die Coaches schon ziemlich von ihm überzeugt sind. Das so vom Gefühl her, sonst wäre er, glaube ich, einer der ersten gewesen, die hätten auch gehen dürfen. Deswegen, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass er in solche Bereiche kommen kann. Ist schon ziemlich bold. Eigentlich hatte ich 30 stehen und sollte ich 35 sagen. Ich glaube, das wäre am cleversten gewesen. Aber ja, jetzt habe ich 40 gesagt. Shit, egal.
Hinterher kriegt ja. Er 39, reicht auch.
Nö, 40.
Okay.
39 reicht mir nicht.
Das reicht nicht.
So, das reicht uns noch nicht. Ja.
Oh ja.
So, gut. Tobi.
Ja.
Wolltest du noch eine oder bist du schon fertig?
Nee, ich hab ja noch reichlich hier. Im Offense-Spiel werden wir bei den Miami Dolphins in der Saison 2020 zwei Defense-Spieler mit mindestens einem offensiven Touchdown sehen. Also nicht nur einen, so wie Wilkins letztes Jahr, sondern... wir kennen ja die Trickspiel-Affinität unserer Coaches. Dieses Jahr werden mindestens zwei Defense-Spieler in der Offense einen Touchdown machen.
Ja gut. Wilkins und Roberts, oder?
Ich sag nicht, und? Wer.
Ach so, ich sag nicht, wer.
Nee.
Denk dir das selber aus.
Ich habe da Spieler im Auge, ja. Aber wer das jetzt ist, sage ich nicht.
Ach so, ja, gut, ist okay.
Ich lege mich okay. Nicht fest.
Ja, es war so bold ist er dann doch nicht, der Junge. Micho, glaubst du auch, dass wir zwei Defense-Spieler haben, die Offense-Touchdowns erzielen werden?
Nee, ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
Okay. Was glaubst du denn noch so?
Ich habe tatsächlich noch drei Bold Predictions, zwei Offense und eine Defense. Ja, gut. Ich heb mir die Defense für den Schluss auf. Mache jetzt mit der Offense weiter. Und zwar glaube ich, dass Malcolm Perry auf mindestens vier verschiedenen Positionen, es war im Überlegen, ob ich Outside und Slot Receiver separat nehme, auf mindestens vier verschiedenen Positionen Snaps bekommen wird. Und in dieser Rolle auf mindestens drei verschiedenen Positionen einen Touchdown bekommt.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön.
Ich glaube, der erste Teil wird definitiv passieren.
Habe ich auch die Prediction übrigens.
Und
dachte ich mir aber schon.
Dann das andere. Ja, das könnte. Also es zählt auch ein geworfener Touchdown.
Ja, natürlich.
Ja, Passing, Receiving und Rushing, ne?
Es würde auch Special Teams zählen, ne? Stimmt. Also auch ein Return-Touchdown.
Das stimmt, ja. Oh. Oh. Ja, gut, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, finde ich, ja, doch, könnte schon mal passieren. Gut, was auch passieren kann, ist, dass Christian Wilkins vielleicht mal so ein bisschen mehr Workload leisten kann, ja? Kommt einfach daher, das haben wir bei der Defense letzte Woche schon angesprochen, dadurch, dass er mehr Unterstützung von außen bekommt, ist mehr Zeit, Platz und alles für ihn. Ja, und dementsprechend wird er nicht zweistellig bei den Sacks werden, das wäre schon ein bisschen heftig, aber immerhin auf 7,5 Sacks kommen nächste Saison. Von seinen jetzt 2, ja, mit der D-Line, die wir letztes Jahr hatten, mit Charles Harris, ja, wird er die Saison, denke ich, deutlich mehr Möglichkeiten haben und sich selber natürlich auch weiterentwickelt haben, zweite Jahr, und auf 7,5 Sacks kommen. So. Bam. Ah, ich sehe schon. Ihr seid auch nicht so ganz so hyped, ne? Also irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz.
Naja, also wenn Charles Harris schon 5 Sacks in einem Jahr macht, dann darf Christian Wilkins auch 7.
Jetzt vergleicht er hier Charles Harris mit Christian Wilkins. Ich raste aus, Alter. Ich schwöre, wenn ich dein Haus finde, ne, Alter, ich zieh dein Haus auf links, auf rechts, auf whatever. Junge, 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 ey. Alter. Einmal noch und ich schwöre, ich vergesse meine Sprache und ich spreche nur noch, Alter, ey, Ehre genommen.
Ja, das sowieso.
Was so? Alter, vergleicht der Charles Harris mit Christian Wilkins, da fällt mir ein Ei aus der Hose, ey.
Ja, waren immerhin beides First-Rounder.
Vielleicht geht er hoch da hinten.
Tobi, mach weiter. Komm, ey, bevor ich hier...
Bevor dein Ausschlag größer wird.
Wir werden von unserer Defense in der 2021er-Saison mindestens 5 Pick-Sixes erleben. Letztes Jahr hat
man... 5 Pick-Six, also ja. Das ist ja nicht mal mehr ein Fumble-Recover zum Touchdown.
Nein, 5 Pick-Six.
Wirklich 5?
Letztes Jahr hat man übrigens einen.
Zwei, oder?
Nee, einen, dachte ich. Nee. Den von Eric Rowe. Welchen denn noch?
Und gegen die Jets, oder? Jerome Baker? Oder?
War das nicht vor 2 Jahren?
Echt?
Kann das... Ja, ich meine, wir hätten nur einen gehabt.
Ich dachte, die wäre letzte Saison gewesen. Wo das Spiel hat keinen Touchdown gesehen. Nur
keinen offensiven Touchdown, ne?
Ja, eben, nur den Pick 6.
Boah, ist das nicht schon 2 Jahre? Ich weiß es gar nicht. Das müsste ich gleich nochmal eben schnell raus.
Aber es wäre Jerome Baker gewesen, oder?
Ja. Also, ich hab die Szene auch noch vor Augen.
Ich auch.
Aber ich meine.
Deswegen bin ich so irritiert. Ey, da meinst du echt?
Ja, ich.
Oh, mach mich nicht fertig.
Ich kann ja mal eben nachgucken.
Alter.
Nee, also.
Micho sagt auch nichts, ne?
Also, ich habe jetzt gerade die.
Was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich kann mich auch noch an den Pick 6 erinnern. Ich weiß aber echt nicht mehr, ob das letzte Saison war.
Also, ich habe die Stats von ESPN jetzt gerade auf. Da steht's nicht.
Ich sehe es. Nee. Nee, ich glaube. Weiß ich nicht. Also 2019 steht. Nee, das ist Coverage. Er hat 2 Touchdowns zugelassen in Coverage. Okay. Und er hat 1 Interception, aber die war gegen die Giants diese Saison.
Dann war das vorletztes Jahr wahrscheinlich.
Oh, ja. Okay, da hast du recht, Tobi. Ich bin einfach ein Kacknoob.
Ach, passiert.
Ja, offensichtlich.
Wir sind ja so erfolgreich, da kann das schon mal passieren in den Jahren.
Weißt du, ich bin schon so alt, ich weiß ja nicht mehr, was ich gestern gemacht habe.
Ja, das ist
gut. 5 Pick 6.
Ja.
Micho, bietest du mehr?
Nee, aber ich biete was anderes, was noch mit der Defense zu tun hat. Und zwar glaube ich, dass wir, und das ist jetzt was tatsächlich, glaube ich, für die Analytics-Fans, das ist eine recht hohe Zahl, die ich jetzt nennen werde. Ich glaube, dass wir über 65% unserer Defense-Snaps mit 5 Defensive Backs oder mehr spielen werden.
Ja.
Normal ist im Moment ein Wert von so um die knapp über 50, glaube ich. Ich habe überlegt, ob ich über 70 gehe. 70 ist schon heftig. Das halte ich für etwas unrealistischer. Deswegen bin ich bei 65 geblieben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir erwarten können.
Here we go. Why not? Ich bin gespannt.
Kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt.
Ist allerdings, muss man ganz klar sagen, es ist schon ein heftiger Wert. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man jetzt ja, sagt, gut,
so das mal eben, ne? Sind wie die Ravens mit ihrer Pistole.
So ungefähr, ja.
Ja. Wunderbar. Gut, ich habe jetzt noch eine. Und da geht es um einen auch meiner Guys, und zwar Noah Igbinoghene. Ja. Und zwar glaube ich, ja. Ich meine, ich habe das hier schon gesagt. Mehr aus Scherz, aber inzwischen hat sich dieser Glaube in mir gefestigt, ja. Hat sich in meine Gedanken gepflanzt. Und zwar glaube ich, dass Noah Igbinoghene der Defensive Rookie of the Year wird. Gerade weil er im Cornerback ist, Interceptions sind immer flashy. Ja, und es ist ein bisschen flashier, wenn du da ein paar Interceptions stehen hast, im Vergleich zu ein paar Sacks, die Chase Young einfahren wird. Ja, und ich glaube, gerade bei unserem Cornerback-Trio, was wir jetzt wieder haben mit Byron, mit Xavier und mit Noah, wird angeworfen werden müssen. Weil ich meine, die können ja, also Byron Jones wird seltener angeworfen. Xavier Howard, denke ich, wird auch oft contested werden, eben weil er so lange nicht drin war. Aber genauso oft wird es Noah Igbinoghene treffen. Und ich denke, der Bursche, oh ja, der wird einige Leute da mal richtig lang machen auf dem Platz. Und ja, ich denke so zum Beispiel Sam Darnold oder auch Cam Newton, das wären gute Freunde. Ja. Deswegen, Noah Igbinoghene wird Defensive Rookie of the Year. Und das ist meine Award
Prediction. Ja, also er hat zumindest gute Chancen, weil von den 5 Pick Sixes, die ich predicted habe, habe ich also mindestens 2 bei Noah Igbinoghene gesehen.
Na gut, dann ist er schon safe.
Ne? Also das, das sehe ich.
Ich glaube, dass er gegen Chase Young wenig Chancen hat. Irgendwie finde ich das schon bold, aber okay.
Ja, also es ist halt, also gerade natürlich, weil sich die Edge Rusher, ich sag mal, es gibt ja immer Positionen, zum Beispiel Edge Rusher oder auch Running Back, die sich einfacher auf die NFL übertragen lassen. Wir sprechen ja zum Beispiel, deswegen haben wir auch die Diskussion jetzt über, seitdem es den Dolphins Drive eigentlich gibt, also seit über einem Jahr, diese Diskussion um Mike Gesicki. Ja, dass eben Tight End immer eine etwas längere Zeit braucht als zum Beispiel ein Running Back. Ja, wenn ich sage, ein Running Back, der sollte im erst, wenn ich hoch einen Running Back drafte, was ja schon fragwürdig ist, dann sollte der aber auch im ersten Jahr direkt einschlagen. Beim Wide Receiver kann man, geht man, würde ich sagen, zum Beispiel eher vom zweiten Jahr aus. Also das sind nur ganz, ganz grobe Orientierungen.
Mal ganz kurz, das Problem ist ja, stell dir mal vor, du draftest einen Running Back zum Beispiel an Position 4, so wie zum Beispiel Leonard Fournette. Ja. Der schlägt dann im ersten Jahr ein und danach nicht mehr.
Ja.
Du hast ein Jahr was davon.
Ja, ja, gut, in der Regel solltest du ja 4-5 Jahre was davon haben. Und ja, aber wie gesagt, es ist halt weißt du selbst, ne? Also ich Running Back, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Running Back im ersten Jahr schon viel entfaltet von dem, was er zeigen kann, ist wahrscheinlicher als ein Wide Receiver. Und das ist wiederum wahrscheinlicher als ein Tight End. Ja. Oder siehst du das anders, Micho?
Nein, 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 nein. Da hast du wirklich vollkommen recht.
Immerhin habe ich auch mal recht. Gut, das war tatsächlich meine letzte Bold Prediction. Zu mehr lasse ich mich erstmal nicht hinreißen. Tobi, du darfst aber gerne noch ein, zwei nennen und Micho, du darfst deine letzte dann auch noch nennen.
Ja, ich hau jetzt noch die raus, die mega bold ist. Die meisten Rushing Touchdowns aus der Red Zone heraus von Miami wird auch 2021 Ryan Fitzpatrick erzielen.
Okay.
Das heißt, er wird in der Red Zone zu mehr Touchdowns laufen als Jordan Howard oder Matt Breida oder wen wir da sonst noch als Running Back aufstellen. Er wird sie wieder alle in seinem unnachahmlichen Laufspiel niederwalzen.
Wow.
Unser Traktor.
Okay.
Da gehe ich schwer von aus.
Okay, gehen wir von sehr bold zu Micho.
Der schweigt. Der ist völlig hinüber.
Ja. Nein, ich habe nur vergessen, mich nicht zu entmuten. Ich habe auch gerade noch was zu Ryan Fitzpatrick und der Bold Prediction gesagt. Da meinte ich, das wäre aber wirklich bitter, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass Ryan Fitzpatrick gar nicht die ganze Saison spielt. Aber gut, das hat nun keiner gehört und ich darf meine Bold Prediction nennen. Gut. Ich habe meine letzte Bold Prediction ist eine Offense Prediction und dann muss es natürlich eine sein, mit der viele rechnen. Und zwar sage ich, dass spätestens ab Woche 8 Isaiah Ford Starting Wide Receiver bei uns sein wird. Egal auf welcher Position im Wide Receiver, aber er wird Starter sein. Und mit Starter meine ich, dass er mindestens ab dann 50% der Snaps spielt.
Okay.
Der Wide Receiver Snaps. Ne?
Ja, warum nicht? Ne? Ja. Kann man machen. Also ich meine, das Potenzial hat er und gerade durch die Opt-outs von Wilson von Turns ist ja die Chance größer als sie. Also wenn nicht diese Saison, dann nie. Denke ich.
Da gehe ich auch von aus. Also wenn, dann dieses Jahr.
Gut. Tobi, du darfst noch. Du hast dir so viel Mühe gegeben.
Nö, das reicht.
Okay. Ich wollte jetzt hier nicht beschneiden.
Nö,
ist alles nicht, dass gut. Du mir nachher wieder kommst. Oh, Rico, du Arschloch. Nein, du hast mir ja hier gar nicht die ganze Zeit gegeben, dass ich all meine Old Predictions rausholen
konnte. Nein, die sind ja alle mehr oder weniger, alles, was jetzt noch käme, wäre mehr oder weniger nicht ganz so bold, deswegen die kann man auch weglassen. Dass wir uns im Running Game wahrscheinlich erheblich im Vergleich zum nächsten Jahr im Vergleich zum letzten Jahr verbessern. Ich denke, das ist kein großes Geheimnis und das sollte einfach auch das Ziel sein. Ich hatte vielleicht noch als eine in der Defense, klar, wenn die schon 5 Pick-Sixes werfen, dass wir im Vergleich zu den eher schwachen 13 Interceptions im letzten Jahr eine 2 vorne stehen haben. In diesem Jahr. Da wären wir 2019 an Nummer 2 oder 3 gewesen. Und ich gehe davon aus, dass dies mit gerade mit Xavier Howard, Noah Igbinoghene und Eric Rowe, Bobby McCain durchaus möglich ist.
Ja, warum nicht? Ne? Schauen wir einfach mal.
Ja, wir haben die schwachen Quarterbacks in unserer Division, von daher.
Hey, ich tue es gar nicht so schlecht.
Naja, aber der wirft ja gut, der darf gerne auch eine Interception auf Xavier Howard werfen, ist so die Frage, wie er das machen will.
Oh, Bold Prediction, wir traden noch?
Ja, dann wäre er nicht mehr bei uns.
Eben, deswegen ja.
Ja.
Also wir traden Xavier Howard.
Nein, das jetzt nicht mehr. Das hatte ich gedacht, als wir Byron Jones gesigned haben. Das habe ich aber auch im Dolphins Drive gesagt. Jetzt glaube ich es nicht mehr.
Okay. Wunderbar. Ich danke euch sehr für eure Bold Predictions. Ja. Auch wenn meine in Erfüllung gehen werden, finde ich es trotzdem gut, dass ihr hier mitmacht, ja? Sehr schön. Haben wir die letzten Jahre vom letzten Jahr nicht ausgewertet? Oder habe ich da 1-0 gewonnen?
Ja, wahrscheinlich. Also, du hast mit deiner Devante Parker. Du hast mit deiner Devante Parker Prediction schon alles abgeräumt.
So. Der Master of Bold Predictions. Ja. Eigentlich müsste ich mir so einen Pokal, machen. 2019 Bold Prediction Winner Dolphins Drive. Herrlich. Apropos Bold Predictions. Haut uns doch einfach in die Kommentare auf Facebook, YouTube.
Oder auf Twitter.
Auf Twitter. Haut uns doch einfach mal eure Bold Predictions raus, was ihr glaubt. Was ist Bold und wie ihr unsere Bold Predictions findet und was ihr für Bold Prediction habt. Vielleicht wettet Tobi auch mit euch.
Für einen guten Zweck gerne.
So, jetzt habe ich ihn vom Bus geschmissen und er fängt den Bus auf. So wünsche ich mir das. Wunderbar. Gut, also wir sind für Wetten offen anscheinend. Alles, was jetzt bis zur nächsten Woche noch reinkommt, gucken wir uns an und dann vielleicht ziehen wir uns 3 oder so raus. Schauen wir mal. Aber vielleicht auch nicht. So, aber vielleicht auch doch. Jetzt kommen wir zur Record Prediction. Ich habe wieder meine Spalten hier aufgeschrieben. Die Zettel vom letzten Jahr habe ich verloren, weil ich umgezogen bin. Zweimal. Der ist beim Umzug verloren gegangen.
Oh.
Aber ich gehe davon aus, dass ich gewonnen habe. Weiß ich auch tatsächlich. Also ich habe hier einmal meine Liste, ich habe 4 Spalten, ja. Eine für Tobi, eine für Micho, eine für mich und eine für die Perfect Season, ja. Und ja. So, gehen wir Spieltag für Spieltag jetzt einfach durch.
Wir können auch gerne Spieltag für Spieltag durchgehen. Also mir ist das relativ.
Ja, so haben wir es letztes Jahr gemacht.
Ja,
ich wollte jetzt nicht, dass jeder so sagt, ich glaube so. Ich finde das schon schön, wenn ich jetzt bei jedem Spieltag bei der Perfect Season 1-0, 2-0, 5 und so weiter machen kann. Gut, wir spielen. Alter, übernächste Woche. Wie geil ist das bitte? Bei New England. Und kurz dazu. Synergie des Todes nutzen. Unser Spiel wird vermutlich, oder wird auf RAN gezeigt.
Entweder im Stream oder im TV, das steht noch nicht fest.
Richtig. Genau, richtig.
Und Grüße gehen raus an Roman Motzkus. Zwar schade, dass, also wenn er es kommentieren sollte, wenn es bei RAN ist und er es kommentiert, ist natürlich schade, dass es nicht in Miami ist. Aber ich bin gespannt, ob er was bringt. Oder vielleicht haben wir noch gegen Ende der Saison in Woche 14 Miami gegen Kansas City. Vielleicht Woche drauf Miami gegen New England, vielleicht Woche vorher zu Hause gegen die Bengals, Burrow gegen Tua. Werden alle Spiele, wo Roman Motzkus kommentieren kann. Schauen wir mal. Okay, ich sehe schon, irgendwie kriege ich euch heute nicht so. Ihr lasst euch heute nicht so aktivieren, wie ich mir das wünsche.
Ja, ich gehe davon.
Action aktivieren. Du hast vergessen, vorher den Befehl einzugeben.
Ich gehe davon aus, dass Roman Motzkus uns innerhalb der nächsten 10 Tage noch kontaktiert und sich von uns mit den neuesten Neuigkeiten versorgen lässt.
Ich glaube, das braucht er nicht. Ich glaube, dafür hat er seine, hat er doch erzählt, diese 2000 Seiten, die er da immer kriegt pro Spieltag.
Ja, richtig. Ich bin ja mal
gespannt. Ich glaube, da brauchen wir uns Dummdüdel nicht noch fragen.
Ich bin ja mal gespannt, ob wir die irgendwann mal kriegen.
Jetzt verrat doch nicht alles.
Naja, es steht ja nicht.
Jetzt verrat doch nicht. Nein, wir machen jetzt, hör auf, Tobi. Stopp. Ich will das nicht. Oh. Gut, können wir dann mal zu den Record Predictions kommen?
Ja.
Gut, wird doch Zeit. So, erster Spieltag bei New England.
Ja.
Da haben wir das letzte Spiel gewonnen. Machen wir weiter, Tobi?
Auswärtssieg, natürlich. Okay. Egal, wer da als Quarterback und egal, wer da auf der anderen Seite steht, die machen wir platt.
Okay. Micho.
Ich habe tatsächlich, dass wir da, habe das als Niederlage verbucht. Es kommt zu früh in der Saison und fehlt halt noch ein bisschen das Camp und es fehlt die eingespielt hat. New England ist da, glaube ich, noch einen kleinen Schritt voraus. In der Regel oft genug sehen wir auch in New England nicht so gut aus. Das war letzte Saison zwar anders, aber oft ist es nicht So, und deswegen habe ich es als Niederlage eingeplant. Außerdem, man denke an den Randfluch.
Ja, den werden wir nämlich dieses Jahr besiegen.
Den haben wir letztes Jahr schon besiegt. Das Spiel gegen die Patriots lief ja auch auf Rand.
Ne? So, Micho.
Den gibt's
haben wir gar, schon?
Den Fluch gibt es nicht mehr.
Natürlich gibt es den. Flüche gibt es immer.
Ja, ja, aber wir haben ihn. Ja,
weil ich immer am Fluchen
wir bin. Haben ihn pulverisiert. Letztes Jahr.
Wir tragen ihn langsam zu Grabe.
Ja.
Schön wär's.
Da gibt's doch dieses Meme. Wie heißt dieses Meme mit den Grabträgern?
Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Mein Sohn ist 11. Ich muss mir das ständig anhören. Oh, nein.
Ich habe das einfach letztens gesehen. Ich kann nicht. Scheckig gelacht.
The Coffin,
aber ich,
the Coffin Dance.
Oh. Also.
Also wenn ihr mir was Gutes tun wollt, liebe Community, schickt ihr mir alle jeden Tag, alle 10 Minuten einen Audio-File von Coffin Dance. Dann bin ich aber den ganzen Tag...
Here we go, gar kein Problem.
Nur schlecht gelaunt.
So, ich glaube aber tatsächlich, dass wir auch gewinnen werden in New England. Ich glaube, wir läuten eine Ära ein unter Brian Flores und diese Ära könnte ja nicht besser starten als mit 2 Siegen in New England. Fände ich einfach schön und glaube ich glaube da auch dran. Eben weil wir Cam Newton einfach mal so ein bisschen ärgern. So, das ist Spieltag 1. Nach der Perfect Season gewinnen wir übrigens. 1-0. Also Rekord 1-0. So können wir ja nicht 1-0 gewinnen. Logischerweise. Buffalo besucht uns in Woche 2. Micho, was glaubst du dazu?
Ja, Buffalo, verdammt starke Defense. Josh Allen, nicht unbedingt der beste Quarterback. Sie haben sie Offense aber noch mal verbessert. Auch da glaube ich, dass das Spiel zu früh für uns kommt in Miami. Und glaube deswegen auch da eine Niederlage. Also ich glaube tatsächlich, dass wir 0-2 starten.
Okay, Herr Tobias.
Ja, da ist es ja jetzt entscheidend, ist das Dach auf, ist das Dach geschlossen? Und aber ich gehe davon aus, dass wir das auch gewinnen, weil es so früh in der Saison ist.
Ja, so, Perfect Season 2-0. Ich tue mich da verdammt schwer. Das ist für mich, warum habe ich nicht gesagt, wir sagen einfach nur, was wir glauben, wie wir spielen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Hitze, der September-Hitze in Miami eine Chance haben gegen die Bills. Das glaube ich definitiv. Letztes Jahr haben wir auch fast bei den Bills gewonnen. Das war ein Spielzug, der uns am Ende gefehlt hat. Natürlich hat Josh Allen jetzt mehrere Targets und ich glaube auch, dass Josh Allen deutlich besser sein wird als letzte Saison. Wir haben aber auch deutlich bessere Cornerbacks als letzte Saison. Und zwar haben wir die kompletten 3 ausgetauscht. Wir haben einen neuen Safety, ich weiß nicht, wie viel Snaps Brandon Jones bekommen wird. Ich will eigentlich nicht, dass wir 3-0 starten. Das ist halb gleich so mega hoch. Ich weiß es nicht. Wollen wir nicht erst mal weitermachen, nicht mal spenden? Ach, was soll's. Ich sag auf, wir gehen 2-0. So. Ja, shit egal. So. Bei den Jacksonville Jaguars. 3-0. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Perfect Season 3-0. Tobi.
So blöd sich das anhört. Bei dem Spiel habe ich ein wesentlich schlechteres Gefühl als gegen die Bills. Also ich gehe sogar davon aus, dass wir in Jacksonville verlieren werden.
Okay.
Ich befürchte es zumindest.
2-1 sogar. Okay. Micho, kommt das Spiel für uns zu früh?
Nein. Also ich glaube tatsächlich, da werden wir den ersten Sieg einfahren. Jacksonville Jaguars sind im Prinzip im Rebuild-Modus, werden sich mit einer anderen Franchise um den First Overall so ein bisschen streiten, glaube ich tatsächlich. Sie haben zwar mit Gardner Minshew zumindest ihren Übergangs-Quarterback gefunden, der jetzt aber auch nicht super toll ist. Die Defense, die sie damals in die Conference Finals gebracht hat, das Conference Championship Game. Davon existiert keine mehr. Mit Guake ist jetzt der letzte endgültig weg. Nö. Ich glaube, das Spiel werden wir gewinnen. Es wird vielleicht kein großartiger Sieg mehr, aber auch dreckige Siege sind Siege. Record 1-2.
Okay, ist notiert. Tobi, danach haben wir die Seeadler aus Seattle zu Gast.
Es heißt aber Falken und nicht Adler. Da stehe ich jetzt drauf.
Ja, aber ist das nicht der
Steinkopf-Seeadler?
Es gibt diesen Vogel, den Seefalken, den gibt es ja nicht. Das ist eine Kunsterfindung.
Ja, aber ist das nicht ein Steinkopf-Seeadler?
Nein, es ist tatsächlich übersetzt, ein Seahawk ist ein Seefalke und den Seefalken gibt es nicht. Das ist ein reines Fantasiewesen, ein reiner Fantasievogel. Dass die dann teilweise dort einen Adler langfliegen lassen, ist was anderes. Aber den Seahawk, den Seefalken, den gibt es nicht.
Also ihr habt wieder was gelernt hier. Also Bildungsauftrag erfüllt.
Tatsächlich. Also ist.
Ja, da kann ich mich jetzt abmelden, danke.
Ja, danke, Herr Lehrer.
Vielleicht als Nachtrag zu Woche 3. Thursday Night Game, The Zone, Adrian Franke.
Stimmt. Ne? Adrian, da musst du liefern. Ja, ich meine, du hörst ja diesen Podcast jede Woche dreimal. Nein, aber wie gesagt, dritte Woche, hat Tobi richtig gesagt, Adrian Franke am Mikrofon bei DAZN wird der Grund sein, warum ich mir unter anderem DAZN holen werde oder wieder anmelden werde. Ja. Ich hatte es letzte Saison schon. Ich bin am überlegen, ob ich mir den Game Pass hole. Da weiß ich noch nicht so ganz. Ich hab Bock, ich habe auch keinen Bock. Aber irgendwie will ich mir das aus verschiedenen Blickwinkeln schon noch mal angucken. Ihr könnt mal da draußen, könnt ihr mal raushauen, ob ihr euch den Game Pass holt oder wie ihr die NFL verfolgt. Ja, ob über Run, über DAZN, über Game Pass, über weiß ich nicht, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt. Darüber sprechen wir hier nicht. Aber ja, das ist eure zweite Aufgabe, wie ihr mit uns in Konten. Nee, dritte schon. Heute will ich aber auch richtig viel von euch. Also ob und Attacke. Gut, auf jeden Fall, nachdem wir jetzt den Bildungsauftrag erfüllt haben, Tobi, du bist mir immer noch ein Ergebnis schuldig.
3-1, 27-15.
Okay.
Du wolltest ein Ergebnis haben.
Okay. Ja, habe ich mir notiert. Micho, gewinnen wir oder verlieren wir?
Wir gehen 1-3. Ich glaube, gegen die Seahawks mit einem Wilson, der meiner Meinung nach auf jeden Fall immer in der Diskussion ist, besser sogar so zu sein als Patrick Mahomes, mit den Wide Receivern, die sich deutlich verbessert haben, und vielleicht holen sie ja sogar Clowney zurück, wer weiß. Auf jeden Fall ist die Defense jetzt mit Jamal Adams nicht schlechter geworden. Ich glaube, das sieht nicht gut für uns aus, leider Gottes. Ich gehe da mit den Fantasievögeln aus Seattle und sage 1-3.
Tatsächlich, holen wir Clowny eigentlich?
Wir?
Nee. Ich dachte, ich bringe das nochmal hier zur Sprache, wo Micho das gerade so anschneidet. Ich glaube tatsächlich, dass die Seahawks das erste Team sein werden, was uns schlagen wird, eben aus diesem Grund mit Russell Wilson, der uns noch vor zu viele Probleme stellen wird, die wir lösen können. Er wird uns einfach nicht auseinandernehmen, aber er wird uns besiegen und dementsprechend werden wir 3-1 gehen. Nach der Perfect Season stehen wir übrigens jetzt 4-0. Ich schreibe mir das übrigens wirklich auf. Gut, Micho, danach sind wir on the road und wir dürfen in eine der schönsten Städte in die USA reisen, nach San Francisco. Glaubst du, dass das Spiel für uns auch so schön ausgehen wird?
Ja, ehemaliger, letztjähriger Super Bowl-Teilnehmer, eine ziemlich gute Front. So schlecht ist die Secondary auch nicht. Sehr kreativer Playcaller in der Offense, der es tatsächlich geschafft hat, da auch das Outside-Zone-Run-Game San Francisco groß zu machen. Ich glaube da, dass San Francisco nicht wieder den Super Bowl erreichen wird. Aber für uns sind sie noch eine Nummer zu groß und deswegen gehen wir 1-4.
Das habe ich schon aufgeschrieben. ich bin da Ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwann mal gesagt, dass wir einen von diesen großen drei Namen schlagen in der Saison. Also es ist Kansas City, San Francisco und Seattle. Ja. Da ich gegen die Seahawks jetzt... Ja, wir gehen 4-1. Here we go. Das ist schon mehr eine Bold Prediction als ein Record. Aber hey, ich bin gut drauf. Ich gehe dafür. So, Tobi.
Ja, ich habe ja gesagt, die Seahawks schlagen wir gegen die 49ers, ziehen wir einen kürzeren. Also, ich bin auch bei dir, eins von beiden gewinnen wir. Aber ich nehme das andere.
Okay. Gut, nach der Perfect Season stehen wir nach diesem Spiel 5-0. Gut, dann sind wir bei Denver zu Gast und da mache ich kurz einen Prozess. 4-2, wir werden gegen Drew Luck und die Broncos im Heimalf Stadium den kürzeren ziehen. So leid es mir tut, aber ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden. Micho, glaubst du, dass wir das gewinnen werden?
Puh, das war ein Spiel, wo ich echt geschwankt habe. Mile High ist immer schwierig. Auf der anderen Seite Drew Lock, zweites Jahr, Sophomore Slump, muss man immer mal gucken, aber die Broncos haben sich verstärkt. Das ist so ein Spiel, wo ich echt sage, hey, da könnt ihr auch teilgehen, aber tatsächlich glaube ich auch, dass wir das ganz übel verlieren werden. Das heißt tatsächlich 1-5, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
Also wenn du so weitermachst, haben wir nach der Saison keinen Headcoach mehr.
Ich finde unser Schedule gerade zu Beginn der Saison echt heftig.
Okay. Tobi?
Ja, ihr habt mir die Argumente quasi schon aus der Hand genommen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir in der Höhe sonderlich gut aussehen.
Das ist das erste Spiel, was wir alle gleich tippen, oder?
Ja, ich glaube.
Ja. Wow, wir gehen alle von... Okay, wir spielen zu Hause gegen Seattle bei San Francisco, aber wir sind uns alle einig, dass wir bei Denver verlieren. Aber finde ich gut. Das ist so ein bisschen, zeigt das, glaube ich, auch die Meinungsfreiheit im Dolphins Drive.
Ja, definitiv.
Gut, von San Francisco fahren wir nämlich, oder von Denver fliegen wir nicht zurück nach L.A., sondern beide L.A.-Teams kommen Week after Week, Back to Back zu uns. Und zwar erst die Los Angeles Chargers rund um Joey Bosa. Wird Joey Bosa unsere O-Line komplett vernichten, Tobi?
Naja, also selbst wenn Joey Bosa einen guten Tag erwischt und unsere O-Line schwer beschäftigt, haben die Chargers außer ihm nicht mehr ganz so viel, was da sonst noch kommen könnte. Also ich sehe das schon so, dass wir gegen die Chargers eine gute Chance haben zu gewinnen. Die sind mit ihrem Quarterback noch schlimmer dran als manch andere Franchise.
Also heißt das, dass wir gewinnen, oder?
Wir gewinnen, ja klar.
Okay. Okay. Ich tippe tatsächlich darauf, dass wir eines der beiden LA-Spiele verlieren werden. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir die Chargers besiegen werden. Ich werde tatsächlich nicht davon ausgehen, dass obwohl Spiel 7 Tua gegen Herbert wäre schon geil. Wäre schon cool. Nach der Perfect Season stehen wir 7-0 und Micho 1-6.
Auch das war ein Spiel, bei dem ich lange getippt hätte. Normalerweise hätte ich eine Niederlage für uns eingeplant. Aber dann kam die Verletzung von Derwin James. Also meiner Meinung nach hatten die Chargers eine Top-3-Defense vor der Verletzung von Derwin James. Derwin James ist aber so ein zentraler Faktor dafür, dass das echt deutlicher Qualitätsverlust ist. Und ich glaube tatsächlich noch nicht, dass Justin Herbert spielen wird. Justin Herbert wird auch erst wie Tua so zum Ende der Saison hinspielen. Ich glaube, dass da noch Tyrod Taylor spielt, der ein erfahrener Quarterback ist, der nicht viele Fehler macht. Aber das wird nicht reichen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir die Chargers schlagen. 2-5.
Wupp, wupp. Cool. So, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich glaube, dass wir gegen die Rams tatsächlich verlieren werden. Aus einfach den Gründen. Das ist einfach, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Und das ist auch so ein 50, so ein Coin-Flip-Game. Jared Goff kann mal gut spielen, kann mal schlecht spielen. Ich meine, ich habe ihn letzte Saison gesehen, wo die Rams zu Hause gegen die Baltimore Ravens komplett zerstört wurden. Da hat er absolut Grotte gespielt. Ich glaube tatsächlich, dass die Rams uns zu Hause besiegen können. Micho.
Sean McVay ist mittlerweile entschlüsselt. Seit dem Super Bowl Run ist da von den Rams nicht mehr viel gekommen. Jared Goff ist auch so von der Qualität her so Joe Flacco oder vielleicht sogar etwas schlechter. Rams, wie fegen die vom Platz? 3-5.
Oh, so langsam kommen wir ins Rollen. Tobi.
Heimsieg, ich wäre dann, glaube ich, bei 5-3, meine ich, ne?
Das ist korrekt.
Ah, okay.
Tobi, du darfst dann auch gleich mit der nächsten Woche weitermachen. Wir sind zu Gast bei Kyler Murray und den Arizona Cardinals.
Ja, die sind in ihrem Aufbau und in ihrer Teamzusammenstellung schon etwas weiter als wir. Und bei den Cardinals sehe ich eher eine Niederlage.
Okay, also.
Das werde ich übrigens mit meinem Sohnemann zusammen gucken. Das gibt schwer Theater zu Hause.
Er ist ja Kyler Murray-Fan.
Nee, der ist Arizona Cardinals-Fan.
Ja, bist du nicht automatisch Kyler Murray-Fan?
Nicht automatisch, nein.
Hat er einen Lieblingsspieler?
Aktuell natürlich Larry. Ist ja klar.
Ja, klar ist das nicht, aber er hat sich zumindest einen großen ausgesucht.
Ja, das ist richtig.
Ja, ich meine, du stehst ja auch unheimlich auf diesen Dan Marino.
Dan Marino, ja, unter anderem.
Gut. So. Micho, Kyler Murray, zweites Jahr. Ja, Cardinals sind quasi ein Jahr weiter als wir. Sieht man das auch auf dem Platz?
Also, die haben natürlich offensiv Waffen ohne Ende jetzt, gerade durch die Andrew Hopkins. Sind in der Defense extrem anfällig. Und, naja, sie haben einen Quarterback namens Kyler Murray, den ich für stark überschätzt halte. Ich persönlich. Ich glaube, das wird ein Shootout, den wir gewinnen.
Okay.
Den wir gewinnen. 4-5.
Oh.
Wir holen auf. Ich sag ja, ich finde unser Schedule am Anfang höllisch schwer. Das kann auch gegen die Chargers auch sogar noch in die Hose gehen. Ja, dann stehen wir da nämlich plötzlich mit 6-1. Aber danach kommen wir ins Rollen.
Nach der Perfect Season stehen wir an diesem Zeitpunkt übrigens 9-0. Falls wer das nicht wusste. Ich gehe tatsächlich von einer zweiten Niederlage in Folge aus. Ich glaube, dass Cliff Kingsbury mit Kyler Murray noch ein bisschen, ich glaube, die haben sich so gut verstärkt, dass es einfach nicht reichen wird. Leider Gottes. So, leider Gottes haben wir dann die New York Jets zu Gast. Also ich sage leider Gottes, weil wir wissen ja alle, dass sie ganz scheußliches Benehmen haben. Aber gut, Micho, was glaubst du gegen die Flugzeuge?
Ja, es tut mir leid für die Gangrene Germany, aber wir werden sie besiegen. Es wird das letzte Spiel von Adam Gase bei den Jets sein, glaube ich, denn danach haben die Jets eine Bye-Week, wie wir auch. Ich glaube, es könnte sein, dass die Jets da die Reißleine ziehen. Das wäre sehr bitter für Adam Gase, das gebe ich zu. Aber die Jets sind neben den Jacksonville Jaguars eins der Teams, das um den First Overall kämpft. Und ich glaube tatsächlich, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt uns nicht wirklich was entgegensetzen können. Und ich glaube, dass wir zu dem Zeitpunkt auch immer noch mit Fitzy spielen.
Oh, das ist mal eine Ansage. Ich schreibe mir das hier mal neben. So, Tobi.
Ja, wie Micho gesagt hat, also ich sehe bei allem Respekt den Jungs gegenüber, ich sehe nicht, wie die Jets uns schlagen wollen. Mit wem? Mit welchen Waffen? Da ist offensiv nur Le'Veon Bell, da ist defensiv auch nicht ganz so viel. Also ich sehe nicht, wie die Jets uns schlagen wollen. Also, ne, das werden wir gewinnen.
Das habe ich mir notiert. Und ich glaube auch, dass wir gewinnen werden. Und dann ist die Bye-Week und dann spielen wir bei den Jets.
Die gewinnen wir übrigens.
Die Bye-Week,
natürlich.
Die gewinnen wir immer. Stark am Brett. Also, oder an der Milchbar. Ja? Oh, so eine schöne Milchbar. Schön so ein Müsli. Oh, ich hab. Scheiße, der Wallfasten. Gut, habe ich nicht gesagt. Jets, bei den Jets, das wird Sieg Nummer 7 nach meiner Rechnung. Wir gewinnen Back-to-Back gegen die New York Jets, weil die können zwar tun und machen, was sie wollen, aber ich glaube nicht, dass sie die zweite Niederlage in Folge abwenden können. Oder glaubst du das, Micho?
Ich glaube, das wird höllisch knapp. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz harter Kampf werden, wo Nuancen entscheiden werden. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen, aber auch da glaube ich, dass wir gewinnen. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir einen ausgeglichenen Rekord bei mir jetzt, ne? Oder für euch?
Positiven.
7-6, ne?
6-5.
6-5? Habe ich mich da so? Ja, gut. Aber ja, 6-5, kommt hin.
Gut. Tobi.
Ja,
ich musste erstmal in
sich. Ne, ich war gerade durch Ronnie Harrison abgelenkt.
Du sollst hier nicht irgendwelche Filmchen nebenbei gucken.
Twitter.
Genau.
Wir gewinnen natürlich auch bei den New York Jets, weil.
Ich dachte, ohne er kommt Ex-Hamster, aber.
Ronnie Harrison ist.
Ey, ich will hier nicht einstellen müssen, dass wir Ü18-Sprache drin haben.
Ronnie Harrison ist der ehemalige Safety von den Jaguars, der ja gerade zu den Browns. Getradet wurde, ausverkauft, geht also weiter. Davon mal ganz abgesehen, die Jets bewerben sich mit den Jaguars zusammen massiv und ich sehe auch in New York nicht, wie die uns schlagen wollen.
Alter, Jacksonville, ja, also sorry, aber das ist ja noch, also ich meine, wir haben wenigstens was bekommen für unsere Spieler.
Ja.
Nee, egal. Ich will da nicht drüber reden, weil nachher wird mir vorgeworfen, ich würde Franchises vor dem Bus wären. Ja. Die machen einfach nur einen harten Rebuild jetzt, die Jacksonville Jaguars.
Genau, die machen einen harten Rebuild.
Und gehen dann mit Style unter, weil sie halt ihren Dirty Sanchez Quarterback haben.
Ja.
Gut, so. Jetzt haben wir schon Woche
13.
Nummer 13 erreicht. Und wir spielen zu Hause gegen die Cincinnati Bengals, die mit dem First Overall Pick Joe Burrow gepickt haben. Micho, dann natürlich die Frage direkt an dich. Bekommen wir das Duell Joe Burrow gegen Tua Tagovailoa?
Glaube ich tatsächlich nicht. Aber Fitzy wird abbauen und wir werden das Spiel verlieren. Ich glaube tatsächlich, dass die Bengals in der letzten Saison deutlich, deutlich unter ihren Möglichkeiten waren. Und der Rekord deutlich, also die haben, wie viele Siege haben sie gehabt? 4? 2 oder 2? Ich weiß es gar nicht mehr. 2 oder 4, irgendwie sowas, ne?
Hä?
Wie viele Siege haben
sie? Das ist jetzt so lustig.
Ja, weiß ich auch nicht, aber.
2 oder 4 oder was weiß ich was, wie viele Siege.
Ja, wie viele Siege hatten sie denn jetzt? 2, meine ich, ne?
Hatten sie.
Tobi,
ja,
los, du bist doch der Mann der Zahl.
Sie hatten noch 2, oder? Maximal 2.
Ich meine 2. Und meiner Meinung nach war es letzte Saison, waren die nämlich schon ein 6-Siege-Team eigentlich. Da ist auch viel schief gelaufen, viel auch gewollt zum Teil, glaube ich auch. Und da, ich glaube, die kriegen relativ schnell einen guten Turnaround hin. Jetzt nicht nur mit Joe Burrow, man muss ja auch bedenken, dass, wie ist der noch, den O-Liner, den ich auch gerne bei uns gesehen hätte, der da sich dann letzte Saison verletzt hatte, der jetzt auch bei denen, der jetzt auch dort starten wird.
Jonah Williams, glaube ich.
Ja, genau. Also da wird sich bei den Bengals. Da geht, letztes Jahr hat auch AJ Green nicht gespielt, das sieht jetzt wohl schon wieder anders aus. Also da wird sich einiges verändern und ich glaube tatsächlich, dass die Bengals uns schlagen werden.
Ja, kann man so sehen. Tobi, wie siehst du das?
Nee.
Nee.
Also ich sehe das schon wieder arg positiv, ich merke das gerade. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei 7 oder bei 8 Siegen.
8-4.
Ja, ich muss mal langsam aufhören damit. Aber die Bengals zu Hause, das kriegen wir gerade noch hin. Danach kommt nicht mehr viel, aber das schauen wir noch.
Tatsächlich, ich glaube, das Spiel endet unentschieden.
Oh.
Ich glaube einfach, das ist so Tour gegen Burrow und einfach beißt alle geilen sich da so dran auf und dann endet dieses Spiel einfach unentschieden. Das wäre so das. So, oh, der Showdown und wer macht's und unentschieden. Es sei denn, Christian Wilkins macht den Cameron Wake und bringt die Safety unter. Ja. Wäre ja auch so ein kleiner Flashback gegen die Bengals. Aber ich glaube tatsächlich, das Spiel endet einfach unentschieden. So, wir erreichen das letzte Viertel der Saison. Nach der Perfect Season stehen wir 12-0. Und der Super Bowl Champion ist zu Gast in Miami, wo er dann vor nicht 12 Monaten den Super Bowl gewonnen hat. Ich glaube tatsächlich, dass wir keine Chance haben und deswegen verlieren werden. Tobi, was glaubst du?
Eine Chance haben wir immer, verlieren werden wir, glaube ich, trotzdem.
Okay, und Michael, überrascht uns jetzt, oder?
Nee, ich habe auch eine Niederlage eingeplant. Ich kann es auch mal erklären, wir sind im Moment, tatsächlich ist unsere Defense im Moment stärker. Und das heißt ja immer, Defense wins Championship und Offense wins Games. Die Offense der Kansas City Chiefs ist einfach phänomenal, auch vom Scheme her. Und mittlerweile ist die Defense auch schlechter. Natürlich kann man an einem guten Tag jedes Team besiegen. Aber ich glaube, wenn es darauf ankommt, dass wir einen Shootout gewinnen müssen, das muss man meistens gegen die Kansas City Chiefs, sind wir noch hoffnungslos unterlegen und deswegen werden wir das verlieren.
Ja. Und Michael, du darfst einfach gleich weitermachen. Wir sind in der nächsten Woche, haben wir die New England Patriots zu Gast bei uns.
Das fiel mir jetzt verdammt schwer. Also traditionsgemäß trennen wir uns ja immer 1-1 und ich habe das erste Spiel als Sieg für die New England Patriots gemacht. Außerdem in Miami zu spielen ist New England noch nie leicht gefallen und deswegen müsste es eigentlich ein Sieg sein. Irgendwie glaube ich da diesmal nicht dran. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das letzte Spiel von Ryan Fitzpatrick wird. Es kann sein, dass wir es gewinnen, ist trotzdem ein Conflict Game. Ich glaube auch nicht, dass Ryan Fitzpatrick schlecht spielt. Aber ich habe irgendwie so ganz komisches Gefühl dabei, dass wir es verlieren werden. Ich weiß nicht warum, aber es ist tatsächlich spitz auf Knopf. Das ist einfach nur so ein Bauchgefühl, das kann ich auch nicht wirklich begründen. Wird auf jeden Fall eine enge Kiste.
Okay. Also eine Niederlage. Tobi?
Ich schließe mich dem 1-1 an. Also, da ich darauf getippt habe, dass wir das erste gewinnen, verlieren wir dieses Mal das zweite.
Okay.
Ist ja auch Tom Brady nicht mehr der Quarterback, der gerne in Miami verliert.
Ich gehe davon aus, dass wir 8-5-1 gehen. Ja, also wir gewinnen. Ja, doch, da glaube ich fest dran. Gut, Tobi, dann in der vorletzten Woche der regulären Saison der NFL sind wir zu Gast bei den Las Vegas Raiders.
Ja.
Raiders. Nee. Was glaubst du, wird passieren?
Die werden uns in der Wüste schön die Lampen anmachen. Also, die Raiders habe ich so als eins der Sleeper-Teams bei mir mit auf der Liste, die dann vielleicht mit etwas Glück relativ weit kommen können. Also ich sehe da eine Auswärtsniederlage. Bauchgefühl.
Okay. Micho?
Sehe ich tatsächlich ähnlich. Erstes Spiel von Tua. Muss ich erstmal eingrooven, muss erstmal gucken, was läuft. Die Raiders spielen noch um die Playoffs, werden alles geben. Sie werden gewinnen. Und wir leider verlieren.
Ja, da gehe ich tatsächlich mit euch d'accord. Also ich glaube auch, dass wir in Las Vegas keine Chance haben, beziehungsweise verlieren werden. Und ich glaube auch, das ist ein Dark Horse. Also beziehungsweise so dark ist es gar nicht, weil ich sehe sie öfter mal auf der einen oder anderen Playoff-Liste. Ja, gut, damit gehen wir mit einer Niederlage in den letzten Spieltag, wo wir im tiefsten Winter zu den Buffalo Bills müssen. Und das macht mir keinen Spaß und ich glaube, es macht den Dolphins auch nicht so viel Spaß. Und ich glaube auch, die Bills zu Hause bei ihrem Lieblingswetter werden uns dort auch die Kälte spüren lassen und wir werden auch das letzte Saisonspiel verlieren. Micho.
Hängt tatsächlich davon ab, ob die Bills die Playoffs schon sicher haben oder nicht. Ich gehe davon aus, dass sie die Playoffs sicher haben und dass sie Spieler schonen werden. Das heißt, dass die Defense nicht ganz so hart ist. Deswegen wird Tua spielen. Trotz allem wird es heftig werden für Tua im Januar in New York zu spielen. Das ist ja New York, ne? Orchid Park. Ja. Und ja, dementsprechend glaube ich, wird es auch wieder so ein Coin-Flip-Game, aber eine ganz, ganz, ganz knappe Niederlage.
Okay.
Weil es, ganz kurz, weil es in dem Spiel auch vor allen Dingen darum geht zu testen. Für die Buffalo Bills Spieler zu schonen und zu testen und für uns so Leute wie Tua zu bewerten. Und deswegen wird es auch kein schönes Spiel werden, glaube ich.
So, wunderbar. Okay. Ja, nö, davon.
Ich habe jetzt meinen Rekord nicht mitgezählt. Du kannst ihn also gerne nochmal nennen.
Ich erzähle gleich. Ich will noch Tobis letztes Ergebnis.
Ja. Wenn ich in meiner Prediction gut mitgezählt und mitgedacht habe, können wir auch Spieler schonen und das letzte Spiel im Winter dann auch bestreiten, aber wir werden es verlieren.
Jetzt musst du mir kurz erklären, wieso können wir Spieler schonen?
Es kommen noch mehr Teams in die Playoffs.
Ja, aber du bist mit 8-7 bist du noch nicht sicher qualifiziert.
Wieso 8-7? Hatte ich nicht 9?
Nein.
War ich nicht bei 9-7?
Du warst bei 8-4 und hast dann für Niederlagen zu Hause gegen die Chiefs, gegen die Patriots, bei den Raiders und jetzt in Buffalo.
Oha, ja dann ist das so.
Ich glaube nicht. Willst du deine Meinung korrigieren?
Nein, will ich nicht.
Okay. Also, ich finde es ganz schön witzig. Weil, also, Tobi 8-8, 6-10 sind wir nach Micho. Und ich bin bei 8-7-1 und nach der Perfect Season sind wir halt 16-0. Ja. Aber ich finde Michos Saison ziemlich geil. Also, wenn ich den dritten Spieltag rausnehme, verlieren wir 5 Spiele in Folge, gewinnen 5 Spiele in Folge, um dann wieder 5 Spiele in Folge zu verlieren.
Ja, ich finde den Schedule, muss ich ganz ehrlich sagen, auch relativ heftig. Da sind auch viele enge Spiele dabei, sowohl die wir gewinnen, als auch die wir verlieren. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Fand ich so witzig, als ich gerade so rüber gucke, okay, here we go. Ja, also ich glaube tatsächlich mit 8-8 oder 8-7-1 haben wir Chancen auf die Playoffs. Glaube ich tatsächlich, mit 6-10 wird es schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, aber damit haben wir zumindest schon mal ein Ergebnis. Ja? Mal gucken, wer von uns vieren recht hat.
Ja, wahrscheinlich wird es ein 7-9 und es hat keiner recht.
Das wäre richtig witzig. oder 7-8-1. Das wäre... wundervoll. Ihr da draußen. Oh, heute ist so eine richtige Mitmachfolge, ey. Zwar, wir haben jetzt unsere Predictions rausgehauen, auch zum Record. Was glaubt ihr denn, wie werden die Dolphins abschneiden? Haben wir einen positiven oder einen ausgeglichenen Record? Oder sagt ihr, ja, der Micho, hat heute wirklich mal den Nagel auf den Kopf getroffen und wir werden definitiv einen negativen Record haben. Wie negativ wird er ausfallen? Lasst es uns wissen. Glaubt ihr, dass wir in die Playoffs kommen oder sogar bis ins AFC Championship Game oder in den Super Bowl einziehen, um dort Tom Brady seinen nächsten Ring zu denyen, also ihn hindern, den nächsten Ring zu gewinnen? Was glaubt ihr? Und ja, was ich jetzt gerne noch hätte, ist, die German Seahawkers dürfen gerne die Entstehungsgeschichte von dem Seeadler uns erklären, warum das so ein Fantasieding ist. Aber warum komme ich auf die German Seahawkers?
Seefalke! Falke, verdammt nochmal!
Was?
Nicht Seeadler, Seefalke!
Lass mich! Seevogel!
Genau.
So, auf jeden Fall haben die German Seahawkers eine Season Preview rausgehauen. Also ein Heft haben die Jungs gemacht, richtig cool aufgemacht. Da nochmal großen Respekt auch an dieser Stelle. Ist richtig cool geworden. Könnt ihr euch auf deren Homepage angucken. Und jetzt fragt ihr, Alter Rico, du drehst jetzt komplett am Rad. Du bist doch sonst immer einer, der sagt, ja, diese Seahawks, boah, diese ganzen Fans von denen. Ja, so schlimm ist es nicht mehr, wie es mal war. Aber das Ding ist extrem geil geworden. Und hat mich so ein bisschen in meine großen Inspirationsträume gebracht. Und zwar habe ich ja schon während des Draft-Prozesses schon gesagt, so eine Draft-Preview wäre ganz geil. Und jetzt ist es quasi so, ich will noch nichts offiziell announcen, aber dann habt ihr es hier zuerst gehört. Das wollte ich schon immer mal sagen. Also ich glaube, ich poste es öfter auf Twitter. Aber nützt ja nichts. Also, es wird vielleicht eine Draft-Preview geben als Heft. Ja, also die sich aus verschiedenen Sachen wie zum Beispiel Scout-Reports von Spielern, also Top-Talente, die für uns interessant sind. Also es soll auf die Dolphins zugeschnitten sein. Ja, also ich würde da zum Beispiel jetzt nicht Trevor Lawrence behandeln, weil ich glaube nicht, dass Trevor Lawrence für uns interessant ist, weil wir im Tour gedraftet haben. Ich würde da wirklich Savelle zum Beispiel, also der Offensive Tackle, der für uns interessant sein könnte. Solche Spieler sollen damit rein. Ich werde vielleicht auf den einen oder anderen aus der Community auch zukommen, ob der nicht Lust hätte, mit was zu schreiben. Natürlich seid ihr gerne eingeladen, euch bei mir zu melden. Seid aber nicht böse, wenn ich nachher sage, nee, ist nicht. Das nur dazu. Und was dann natürlich damit einhergeht, ist, dass wenn das mit der Draft Preview klappt und richtig cool wird und ihr da richtig Bock drauf habt, könnten wir uns, oder ich, ja, ich will die anderen beiden jetzt noch nicht so ganz für verhaften, könnte es auch sein, dass wir auch eine Season Preview raushauen. Für die Miami Dolphins Germany. Einfach damit wir auch da was haben, was ihr so, hey, mal lesen könnt. Ja, wenn ihr mal unterwegs seid, es gerade keinen Podcast gibt oder ihr sagt, hey, boah, ich habe jetzt auch mal keinen Bock, nur Englisch zu lesen. Ich habe hier ein Heft auf Deutsch, geil. Da sind alle Infos zum Saisonstart oder zum Draft für die Miami Dolphins. Da sind alle wichtigen Fakten, die ich brauche. Da ist vielleicht so ein bisschen Hintergrundarbeit gerade in der Mache von uns oder von mir. Deswegen, ja, stay tuned, würde ich da sagen. Also, es könnte was kommen. Es ist noch kein Versprechen, aber ich finde das ganz schön geil. Und wenn ich eine Idee ganz schön geil finde, dann entstehen Podcasts, habe ich gehört. ja, wundervoll. Das wollte ich nur noch losgeworden sein. Aber auch dazu könnt ihr gerne natürlich sagen, wenn ihr alle sagt, boah, nee, boah, Rico, nein. Ihr könnt aber auch sagen, boah, geil, mach das, Junge. Und wenn du es nicht machst, dann kommen wir bei dir vorbei und jagen dich mit den Mistgabeln aus München raus. Okay, mach das vielleicht bitte nicht. Okay, egal. So, jetzt rede ich hier schon dünnes Quatsch. Ich weiß gar nicht mehr, ob Micha und Tobi überhaupt noch da sind. Habt ihr irgendwas noch? habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt oder worüber ihr sprechen wollt?
Nee, da ich über den massiv harten Rebuild anderer Franchises nicht rede und über das Wort Tanking nichts mehr hören will, habe ich für heute nichts mehr.
Grüße an alle, die wir hier erwähnt haben. Ne? Roman Motzkus, Adrian Franke, die Gangrene Germany. Haben wir eigentlich irgendjemanden vergessen? Na ja, gut, nächste Woche ist AACE's Podcast. Und das
nee, ist aber wirklich, wehe, die machen das wieder nicht.
Und Dienstag ja, dass es noch einiges zu erwarten gibt bei uns, hast du ja schon gesagt. Das kann zwar dauern, aber es gibt ja so einiges, was wir in der Pipeline haben. Und mehr habe ich dann auch nicht zu sagen. Ne?
Es wird richtig geil. Zweites Jahr, zweite Saison Dolphins Drive. Ich habe richtig Bock. Und erstes Jahr Tour, ich habe richtig Bock und nice. Und ihr merkt, ich habe richtig Bock.
Ey. Er baut den Hype auf, aber reichlich.
Ich bin richtig aufgedreht. I love it. Wunderbar. Gut, jetzt will ich auch nicht über 2:10 kommen. Deswegen, ja, es war mal wieder eine Ehre. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht, die Bold Prediction mit euch durchzugehen. Den Season Record zu predikten, wo man zwischendurch dachte, oh mein Gott, wir durchstoßen doch atmosphärische Höhen. Aber ja, es war einfach wundervoll, wieder mit euch Zeit verbringen zu dürfen. Und dann viel Spaß da draußen damit. Denkt dran, Daumen hoch bei YouTube. Gibt eine Bewertung bei iTunes Podcast, also Apple Podcast ab für unseren Podcast. Findet ihn gut, findet ihn schlecht. 5 Sterne, 1 Stern, 12 Sterne. Na, 12 gibt's nicht, aber 5 Sterne. Wir freuen uns darüber. Es tut uns gut, es tut euch nicht weh. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.